Ihr hört die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Hallihallo, Dienstag, 20.30 Uhr und ja, die Gang ist wieder zurück. Sie ist ja noch nicht ganz vollständig. Olli hat für heute abgesagt, der muss arbeiten und Harold fährt noch seinen Rechner hoch. Na, kommt er hoffentlich. So, und damit haben wir heute momentan noch drei Coaches und einen Nicht-Coach. Mal gucken, was wir daraus machen.
Na, kriegen wir schon hin. Vor allem nicht so wie Carsten, der sich gerade die ganze Zeit im Vorgespräch gewundert hat, wieso hört er alle so leise, bis er dann mal diesen Schieberegler gefunden hat.
So, jetzt sind es drei Coaches und zwei Nicht-Coaches und ich vermisse so die Frage, wieso, hä, zwei Nicht-Coaches?
Ich wollte dich erstmal ausreden lassen. Ich dachte, das können wir erstmal diesen Spannungsbogen ein bisschen mal aufdrehen hier.
Ich hab jetzt gequittet, ich bin jetzt nicht mehr Coach.
Ach, Kälte.
Ja. Kälte. Aber egal. Ob welches Thema, Ahnung hast du sowieso nicht, also von daher ist das egal.
Markus, wieso habe ich dich eigentlich jemals hier mit in diese Runde reingeholt? Kannst du mir das sagen?
Keine Ahnung.
Ja, als Ausgleich, dass wir mehr Coaches drin haben.
Du weißt doch, es war nur liebevoll gemeint.
Ich bin mir noch nicht so sicher. Oder ist das schon Munde. Altersdemenz?
Alter Schwede. Bitte?
Genau. Ja, wie geht's euch, Jungs?
Ja, soweit ganz gut.
Ja, gibt's noch.
Und Harold sehen wir noch nicht. Vielleicht geht's uns deswegen auch gut. Ich weiß es nicht. Harald, wie ist das mit dir, Harold?
Ja, Harold, bist schon da.
Wir sehen dich. Komm raus.
Wir sehen seinen Namen. Aber lassen wir ihn noch ein bisschen an seinem Rechner rumfriemeln. Wir sehen ihn hoffentlich gleich. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um mal das Thema zu besprechen. Was kann man von einem Head Coach erwarten? Und da würde ich vielleicht mal verschiedene Standpunkte beleuchten wollen. Ich meine, ich habe hier mindestens zwei Head Coaches. Marco, bist du eigentlich Head Coach?
Nur in der U19.
Nur in der U19, also bist du auch Head Coach. Mensch, haben wir drei Head Coaches hier, wunderbar.
Nur in der U19.
Da könnte man ja dann auch mal drüber reden, was ist so der Eigenanspruch. Dann würde ich mal drüber reden wollen, was könnte man als Position Coach für Ansprüche an den Head Coach stellen und welcher als Spieler.
Ich darf mal kurz unterbrechen, unser Livestream ist unterbrochen worden.
Warum?
Hat mir meine Frau gerade geschrieben. Guck mal kurz mal nach.
Also ich sehe mich noch live.
Ja, der hat ja mal so ein bisschen Loop-Leak. So, jetzt sehen wir bei Harrelton Sessel. Ist das nicht toll?
Ja, das ist wie bei Hallo Spencer in der Anfang.
Das macht mir echt langsam Angst, dass ich dann Sessel sehe.
Und ein Katzenbaum.
Ah, nee, das ist kein Katzenbaum. Das ist ein Regal, was noch nicht hängt, weil meine doch recht teure Bohrmaschine nicht durch diese Zementwand kommt.
Okay.
Er sitzt in seinem Bunker. Aber du bist nicht. Also.
Carsten, sieh doch mal bitte zu, dass du den Livestream wieder hinkriegst.
Er läuft.
Achso, der läuft. Dann drehe ich das mal hoch, dass man meine Beine nicht sieht.
Ach, nein, du, es ist okay. Wir wollen nur. Ah, Moment, ja. Das ist doch schon wieder. Ja.
Sehr schön, besser.
Komm, wir haben ja gesagt, Five Guys Special Sauce, ne? Ja. Wir müssen dran arbeiten, wir müssen definitiv dran arbeiten.
Ja, Carsten, ich wollte dich sowieso mal fragen, jetzt wo du das OnlyFans-Thema anreißt, wenn du ausfinden würdest, dass deine Frau einen OnlyFans-Account hat, wärst du sauer?
Kommt drauf an, was drauf zu sehen ist und ob ich auch was davon abgehe. Ah, sorry, ich bin nicht Carsten.
Aber du kannst auch drauf antworten, klar.
Wenn ich an dem Gewinn beteiligt werde?
Ey,
Die Frage ist ja, wieso hat sie einen OnlyFans-Account und wo bleibt die Kohle?
Ich habe mal so einen schönen Aufkleber auf dem Auto gesehen. Ne? I'm not gay, but $20 are $20.
Warum fragst
du? Dazu sage ich halt nur, also meine Freundin hat einen OnlyFans-Account und ich bin nicht sauer. Also zumindest nicht so sauer, wie sie sein wird, wenn sie rausfindet, dass sie einen OnlyFans-Account hat. Okay.
Wow. Okay.
Bitte leid, nee, oder?
Nein. Aber Aber mindestens ein Kassenwart, der zuhört, überlegt sich gerade so,
so eine ich habe das Gefühl, wir driften gerade vom Thema ab.
Headcoaches, genau.
Und was kann man von Headcoaches erwarten? Und jetzt haben wir ja auch mal jemanden, der so eine externe Sicht drauf hat. Harold, was würdest du von Headcoaches erwarten?
Ich würde von Headcoaches grundsätzlich erwarten, dass sie die Ansprüche, die sie formulieren, auch die ganze Saison durchhalten. Und gerade in Bezug auf amerikanische Headcoaches oder sonst irgendwie geartete Austausch-Headcoaches würde ich erwarten, dass sie die ganze Saison auch bleiben. Wenn die Konditionen, die abgesprochen sind, natürlich erfüllt werden, das ist, denke ich, die Grundbedingung, aber gehen wir mal davon aus, alles ist schick, hat man es ja immer wieder, zumindest auch in Norddeutschland, dass Coaches, die irgendwie für die Saison eingekauft werden, wenn sie dann irgendwie ein Ergebnis oder ein Angebot aus Amerika bekommen, oder wenn sie einfach rauskriegen, verdammt, ich bin Headcoach in der Landesliga und hier sind ja keine 10.000 Fans, sondern halt vielleicht einfach drei, dass sie dann halt wieder in den Sack hauen. Und da, also so diese Consistency und Credibility, sagt man auf Englisch. Und Durchhaltevermögen und dass man sie auch bei der Verantwortung nehmen kann.
Also eine gewisse Zuverlässigkeit.
Ja. Ist Zuverlässigkeit.
Ist dir das
ja,
Berechenbarkeit, würde ich auch sagen, ne?
Ja.
Ist dir das dann in jüngster Zeit aufgefallen, dass dem nicht so ist?
Ich habe gerade, also gut, es gibt immer mal wieder irgendwie Trainer, die mitten in der Saison die Flinte ins Korn werfen. Aber ich habe gerade am Anfang mitbekommen, dass die Ostholstein Vikings oben im Norden sich sehr viel Mühe gegeben haben, irgendwie einen amerikanischen Trainer zu scouten. Und der ist dann aus persönlichen Gründen kurz bevor die Saison losging, eben wieder in die Staaten gegangen. Aber wenn man dem Buschfunk glauben darf, waren es eben nicht nur die persönlichen Gründe, sondern auch, weil er mit dem, was er vorfand, eben nicht so sehr zufrieden war. Und wobei man an der Stelle sagen muss, zumindest laut dem, was ich gehört habe, haben die Vikings ihre Konditionen eingehalten. Und es war tatsächlich einfach die Situation, die er vorgefunden hat, die ihm nicht gefallen hat. Zusätzlich zu den Problemen, die seine Partnerin wohl zu Hause hatte, gesundheitliche Probleme, kann man ja immer nicht nachprüfen, sowas. Aber das deutsche Team hat sich dann so verhalten, wie sich deutsche Teams eben verhalten in der Situation, nämlich sehr fair, haben ihn sofort irgendwie aus dem Vertrag rausgelassen und dann war das Thema gegessen. Aber dennoch war es halt so, dass sie eben ziemlich viel Zeit und Planung investiert haben und natürlich auch sehr viel Planung delegiert haben, weil sie davon ausgehen, dass der Typ das macht und dann war er halt jetzt weg.
Gut, wenn wir Hannover gucken, die ja gerade ihren Headcoach entlassen haben, das ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte, ne? Die haben ja Brian Allen entlassen.
Ja. Weiß ich nichts Genaues drüber. Könnte sein, dass da demnächst eine Podcast-Folge zukommt, vielleicht irgendwie übermorgen oder so. Okay. Balltime, shameless plug an der Stelle.
Hallo, keine Schleichwerbung für Mitbewerber um den Platz des besten deutschen Podcasts.
Hallo. Das war keine Schleichwerbung. Das war eine ganz egoistisch mitten im Livestream platzierte Werbung. Aber die Tatsache ist, dass es da einfach wohl zu persönlichen Interferenzen geführt hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr ist auch erstmal nicht hochgekocht. Natürlich ist es immer so, dass die, ich antworte nur auf die Frage, ich will den Livestream nicht irgendwie hawken oder so, aber es ist halt immer so, dass von Seiten der amerikanischen Coaches oder Spieler in dem Fall erstmal rausgekehrt wird, ja, die sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen und so weiter und so weiter. Aber ich muss eben sagen, ich war auch Geschäftspartner der Hannover Grizzlies, sehe mich bislang auch immer noch so, diesmal hat es leider terminlich nicht gepasst, mit Stadionsprecher dort bei denen und ich muss sagen, die waren nie säumig, die haben immer on point gezahlt, auch in Situationen, wo es mir fast schon leid tat, die Gage halt zu fordern, weil ich halt mitbekommen habe, wie gut oder schlecht es dem Verein letztendlich geht und da kam nie irgendein Murren und immer alles pünktlich, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei ihnen jetzt zu ähnlichen, dass das jetzt auf einmal unzuverlässige Zahler geworden sind, das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass es in erster Linie die persönlichen Probleme waren, die da zu einem Zerwürfnis geführt haben. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist halt das, was ich immer nur gespiegelt kriege. Alles andere wäre auch nur eine Vermutung.
Na, dann mal die Frage an unsere Headcoaches hier in die Runde. Was kann man von einem Headcoach erwarten?
Also ich möchte nochmal auf die beiden Punkte vorher eingehen. Wir haben natürlich jetzt überall in Europa, nicht nur in Deutschland, gibt es immer wieder Differenzen zwischen vornehmlich amerikanischen Coaches, die für Geld hier arbeiten. Es gibt auch sicherlich mit, egal wo in Europa, mit inländischen Coaches Differenzen, von denen man dann nicht so viel hört. Bei den meisten Amerikanern, bei vielen Amerikanern ist es allerdings so, dass die mit komplett anderen Vorstellungen hier hinkommen. Ein Beispiel, es kam mal ein Offense-Coordinator nach Europa, dessen erste Frage war, wer schneidet mir denn die Videos vom Training? So, und da, nur als Beispiel, und das ist gar nicht böse gemeint, wenn du aus Amerika vom, ich sag mal, aus dem Bereich College-Level, Highschool, nicht in Top oben, sondern im Mittelmaß ist es was anderes, aber wenn du aus dem College-Bereich kommst, selbst Division 2 oder Free, hast du Freiwillige, die dir irgendwas zurechtschneiden, dann machst du das nicht mehr selbst. Da machst du die handwerkliche Arbeit als Head Coach nicht mehr selbst. Und das ist ein Punkt, den auch, und das kann ich natürlich nicht nachvollziehen, weil ich nicht dabei war, weiß ich nicht, welche Vereine den Coaches dann auch gesagt haben, hey, hier bist du in Europa, hier müssen die Spieler tagsüber arbeiten, die können nur abends trainieren, du kannst die nicht 6 Stunden am Tag zubölken und du hast keinen, der die Videos schneidet. Wir haben keine vollbezahlte Videocrew von 5 Leuten. Du hast auch keinen Coachestab von 16 Trainern, die dir, Entschuldigung, den Arsch pudern. Das ist einfach hier nicht so. Und da stelle ich mir die Frage, welcher Verein sagt es wirklich dem amerikanischen Trainer, den er holt? Wenn diese Offenheit da ist, sieht die Sache anders aus. Das sind aber auch wahrscheinlich dann die Sachen, die meistens gut gehen, wo man dann nicht aus irgendwelchen möglicherweise vorgeschobenen Gründen zurückzieht, aufgibt, wie auch immer. So, und dann sind wir aber wieder beim Head Coach. Was ist Head Coach? Oder beziehungsweise die Verantwortung eines Head Coaches.
Markus, ich muss dir leider mitteilen, deine Redezeit für heute ist leider abgelaufen.
Ja, es ist mir egal, ich gehe jetzt in die Overtime. Nein, die Verantwortung des Head Coaches richtet sich ganz speziell nach dem Level, auf dem du coachst. Punkt. Jetzt ihr.
Ja. um auf die Amerikaner mal kurz zurückzukommen, das ist ja auch so eine Erwartungshaltung, das habe ich ja selber mal im Vorstand erlebt, dann erwartet man, dass man einen amerikanischen Coach besorgt, ne, und der rettet jetzt die Welt. Und der landet dann unter Umständen, wenn du Pech hast, ist er zum allerersten Mal in Europa, stellt fest, Europa besteht aus mehreren Ländern, stellt fest, mein Gott, die sprechen ja eine andere Sprache. Was für ein Fuck ist das denn jetzt hier eigentlich? Und dann kommen noch die ganzen anderen Probleme, die man unter Umständen hat. Und klar, wenn ich jetzt ein amerikanischer Coach bin, der jetzt irgendwo in Fuhlsbüttel landet, bei irgendjemandem auf der Couch schlebt und unter Umständen nur ein Touristenvisum hat, der wird sich wahrscheinlich sagen, guck mal, die Highschool irgendwo in Nevada, am Arsch der Welt, die zahlt mir richtig viel Geld. Wenn ich gleich nächste Woche fliege, dann fliege ich jetzt. Das ist ein ganz anderes Anspruchsdenken, was man amerikanische Coaches halt überhaupt richten darf, weil die haben ja die wohnen nicht in Deutschland. Die haben woanders ihre Heimat. Die sind unter Umständen sehr, sehr schnell weg. Und das ist ein krasser Unterschied. Das sollte man sich auch manchmal, wenn man überlegt, sich einen Ami zu holen, mal überhaupt mal bedenken, was hole ich mir denn eigentlich an Problemen ins Haus? Und da rede ich jetzt noch gar nicht von Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort, ne? Sondern einfach von diesem Rückflugticket. So, jetzt rede ich mal über deutsche Coaches. Ich brauche jetzt kein Rückflugticket, ich habe ein Auto, ne? Dementsprechend. Total blöd gesagt, ne? Denn mein erster Anspruch an mich oder an andere Leute, an einen Headcoach ist, sei derjenige, der am meisten beim Training ist. Da fängt es erstmal an. Das ist manchmal auch bei manchen Leuten ein Problem. Ich rede jetzt nicht von Pünktlichkeit, sondern erstmal überhaupt mal da sein. Da fängt es bei manchen schon mal an. Ich rede jetzt wirklich von unteren Ligen, wie ihr merkt, ne?
Ich glaube auch, dass amerikanische Coaches eventuell nur zweite GFL, erste GFL passen. Alles, was da drunter ist, da passen die, glaube ich, nicht hin. Außer die haben Erfahrung mit Europa gemacht, vielleicht als Spieler, dass die wissen, was hier funktioniert oder wie es funktioniert. Aber ansonsten, Die suchen sich ihre Spieler aus, wie sie die haben wollen. Und auf einmal, ey, ich brauche drei Titans. Wieso habe ich hier nicht einen? Ich brauche zwei Fullbacks. Ich habe, da ist, warte mal, und ich habe hier keine 20 O-Liner. Hm, irgendwie, also das passt nicht.
Ja, kann ich dir voll zustimmen. Absolut.
Also ich denke, mir ist es wichtig, Harold, du hast es vorher sinngemäß gesagt, die Ziele, die formuliert worden sind, zu verfolgen, also konsequent zu verfolgen.
Ja.
Mir wäre es ja immer schon ganz recht, wenn überhaupt Ziele formuliert werden. Und da bin ich jetzt auch in den unteren Ligen. Und ich merke halt, dass es meistens schon daran scheitert, überhaupt Ziele zu haben. Meistens wird dann halt immer schwadroniert, ja, wir wollen Erster werden. Ja, herzlichen Glückwunsch, das wollen 8 andere oder 7 andere in dieser Liga auch. Ja. Wie wäre es denn mal mit einer realistischen Einschätzung? Ja, wie soll das Ziel dieses Jahr aussehen? Wie soll das Ziel eventuell in 3 Jahren aussehen? Und dann kommt dann eben dieses Prozessmanagements-Gedöns dazu, wie erreichen wir denn dieses Ziel überhaupt? Und da macht sich ja meistens keiner Gedanken drüber. Carsten und ich haben bei der letzten Episode drüber erzählt oder drüber gesprochen, über dieses vor sich hin coachen, und das erlebe ich halt auch immer wieder. Keinen Plan zu haben, auf dem Feld zu erscheinen und zu gucken, wie viel da sind, dann mal die Würfel rauszuholen und dann mal zu gucken, was machen wir denn heute. Und da erwarte ich von einem Head Coach, dass er einen Plan hat, dass er also nicht nur einen fachlichen Plan hat, so was spielen wir hier und wie mit welchen Methoden coachen wir das jetzt. Selbst da gibt es Defizite, aber einfach so einen Organisationsplan. Wann machen wir was wie? Und selbst wenn der Headcoach mal nicht da ist, dann sollte es verdammt nochmal klar sein, was machen wir jetzt eigentlich mit den Trainern, die dann da sind, wenn der Headcoach nicht da ist.
Aber auch da, glaube ich, ist das wieder abhängig von der Situation, wo coache ich. Weil ich sag mal, in einer Regionalliga-Mannschaft müsste ich eigentlich davon ausgehen, dass ich immer, ich sag mal, 25 Mann beim Training habe und kann das Training dementsprechend auch gestalten. Wenn du allerdings in einer anderen Liga bist, wie in der Landesliga, wo du nur 5 oder 10 Mann beim Training hast, da musst du on-field einen vernünftigen Trainingsplan parat haben. Aber das kannst du erst entscheiden. Das hört sich bescheuert an, wenn ich da bin. Es bringt mir nichts. Ich sage, ich will heute, ich möchte Warm-ups, ich möchte Agility, dann Inside Run, Skelly. Und letztendlich habe ich nur 5 Mann da und der Skelly-Mann oder der Inside Run Running Back läuft gegen sich alleine. Das macht keinen Sinn. Und dann ist das Training auch wieder nicht sinnvoll und wirkt auch irgendwie total planlos, obwohl es eigentlich geplant ist. Und du erreichst das genau das Gegenteil, weil von denjenigen, der sagt, ey, das Training war heute so scheiße, weil ich ja alleine mich auf dem Feld beschäftigt habe.
Naja, aber dass du mal irgendwie nur 10 Leute beim Training hast, ist ja kein singuläres Event. Das überrascht dich doch nicht. Zeichnet sich doch ab. Also A, gibt es immer mal wieder Jahreszeiten, wo du weniger Leute da hast, beziehungsweise dann bist du vielleicht in Teams, wo es standardmäßig so ist, und dann sollte man eigentlich einen Plan B haben, Harold.
Aber ich muss Marco da in die Seite springen. Der Plan B nützt dir nichts, weil du ja, wie wir alle wissen, mehrere Positionen im American Football hast, die unterschiedliche Anforderungen haben, mit unterschiedlichem Spielermaterial besetzt sind. Und ja, der Center findet es sicherlich auch mal lustig, einen 5-and-in zu laufen und einen Ball vom Quarterback zu fangen. Aber so ein wirklicher Trainingsreiz wird für den da nicht gesetzt. Von daher, das war auch letztendlich genau diese Frustration, war der Grund, warum ich irgendwann das Jugendcoaching an den Nagel gehängt habe, weil Ich kann den geilsten Plan machen, gut, unter uns, ich gehe davon aus, das war nicht der geilste Plan, aber für mich den geilsten Plan in dem Moment machen, wenn ich merke, dass ich alles immer umschmeißen muss und nicht mal darauf vorbereitet werde, dass irgendwie mal spontan am Abend 3 Leute noch absagen, mit denen du gerechnet hast, und einer ist der QB, ja, okay, kann passieren. Aber wenn du halt wirklich nicht planen kannst, weil du nicht weißt, wer wird da sein und wer nicht, dann machst du es irgendwann nicht mehr. Dann hast du nämlich das Gefühl, dass du hier einfach nur der Betreuer bist, weil für Leute, die keinen Bock haben, zu Hause zu sein, weil ihnen ihre Kinder auf die Nerven gehen, in dem Fall, wenn wir jetzt über Erwachsene sprechen. Und da kann ich verstehen, dass vielen die Zeit dafür zu schade ist, dass sie A, in den Sack hauen oder B, sagen, okay, ich improvisiere, so wie Marco.
Ja, aber da sind wir bei diesem Punkt, ne, vor sich hin coachen, weil du irgendwann diese Situation halt akzeptieren musst, wie sie ist, um erstmal den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Und das ist ja die große Gefahr. Du bist dann auf einmal in diesem Trott drin und akzeptierst dann einfach mal, dass du nur 7 Leute beim Training hast.
Stopp. Als ich angefangen habe zu coachen, Ja,
ich, als die Dinosaurier noch
Sprüche
auf
Erdenband, ist lange her, alles gut. Da hat mein damaliger Mentor zu mir gesagt, hey, überleg dir, was du machen willst, bereite vor. Ich war eigentlich ganz doof, nach dem dritten Training habe ich dann gemerkt, ja, es ist genauso wie Harold sagt, du machst den Plan immer für die Katze und kannst ihn dann zerreißen und wegschmeißen. Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Der hat gesagt, nein, du bereitest das nicht umsonst vor, du musst das auch nicht zerreißen und wegschmeißen. Irgendwann kommt der Tag, wo genau der Plan passt. Und dann brauchst du ihn nur rausziehen. Die Vorbereitung ist nicht umsonst. Und wenn du mal 20 Jahre dabei bist, dann kannst du reagieren. Dann kannst du, und jetzt speziell in den unteren Ligen bei dem Thema, wo wir gerade waren, dann hast du die 10 Mann da und dann hast du die größtmögliche beste Idee, mit den 10 Mann wäre der größtmögliche Trainingseffekt, das oder das zu tun.
Nun geht es aber nicht nur darum, jetzt für den speziellen Tag einen Trainingsplan zu haben, sondern auch einen etwas weiter gefassten Plan, so, zum Beispiel nach dem Motto, ich befinde mich jetzt im Kalendermonat sowieso und da sollte das und das auf dem Ausbildungsplan stehen. Meinetwegen, mein Center muss jetzt Longsnaps lernen oder was auch immer.
Also eine Vierphasenplanung sollte meiner Meinung nach jedes Team haben. Wie detailliert man die... Ob es jetzt 4 oder 5 Phasen sind, wir müssen jetzt nicht hier so ins Detail gehen. Wir müssen auch nicht so ins Detail gehen, dass ich in der 4 oder 5 Phasenplanung festlege, wann der Snapper mit wem welche Snaps trainiert. Das nicht, aber damit fängt es ja an. Ich sage jetzt mal 4 Phasenplanung, zack, 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 zack und dann brichst du es runter. Soweit sollte heute eigentlich jeder sein im Football, auch in den unteren Ligen. Dass dieser Plan natürlich in den unteren Ligen ein bisschen anders aussieht und ein bisschen gröber ist, als, wie es gerade gesagt worden, GFL, GFL2, da bist du dann detaillierter. Das ist aber dasselbe wie im Training selbst. GFL, GFL2 hast du eine Trainingstaktung von bis runter zu 5 Minuten. Die macht in der Landesliga mit 10 Mann wenig Sinn. Da reicht eine Trainingstaktung von einer halben Stunde. Also jetzt nur mal so in den Raum geworfen.
Ja, weil die Minuten brauchen, die von A nach B zu laufen.
Das Prinzip bleibt das Gleiche.
Ja, das ist ja das Problem. Ne? Und da reden wir auch von der Liga, ne? Vom Liganiveau. In der GFL 2 kann ich erwarten, dass sie alle wissen, was zu tun. Ne? Also die Spieler und die Coaches erst recht. Ne? Und in der Landesliga selber brauche ich für eine Unit immer 20 Minuten, um da mindestens 1-2 Leute in der O-Line dann habe, die seit 3 Wochen nicht beim Training waren und die schon wieder nicht wissen, was Inside Run ist.
Deswegen sage ich ja, eventuell kann ein Coach, der in der GFL ein super Coach ist, in der Landesliga wahrscheinlich nicht überleben. Oder ein Landesliga-Coach, der die Mannschaft nicht voranbringt, aber vielleicht in einer höheren Liga, weil er halt so detailliert versessen ist, die ganz weit nach vorne bringt, weil der mit 10 Mann Training nicht klarkommt, aber dafür vielleicht mit 50 klarkommt. Und der mit 50 klarkommt, aber mit 10 Mann nicht klarkommt.
Ja, der eine halbe Stunde über einen Cut von einem Receiver referiert, aber nicht dafür sorgen kann, dass sein Team gerade auslaufen kann.
Ja, weil gerade auslaufen braucht er nicht beibringen, weil das können die schon in der Liga. So, das heißt ja nicht, dass er deswegen ein guter Coach ist.
Ein Punkt, der für mich noch wichtig ist für einen Head Coach, ja, das ist jetzt bei unteren Ligen vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, aber trotzdem wichtig. Kommunikationsfähigkeit, gerade was Konfliktbereich angeht. Kommunikation läuft bei den meisten Leuten immer so lange gut, solange alles IT-DITY ist, ne? Solange alles im grünen Bereich ist, aber taucht jetzt irgendwo mal ein Konflikt auf, zum Beispiel im Trainerstab oder so, dann erlebt man das ja immer ziemlich oft, dann wird die Kommunikation auf einmal eingestellt, ja, dann schmollen irgendwie alle und dann schwelt da so ein Konflikt vor sich hin. Und da bin ich halt der Meinung, wenn du einen Headcoach hast, dann ist der dafür verantwortlich, dass deine Truppe läuft. Und dann ist es eben halt auch mal wichtig, auch mit deinen Trainern zu reden. Mit Spielern sowieso, ja, aber auch mit deinen Trainern.
Aber auch da kannst du es wieder ja unterschiedlich sehen von der Liga her, wie auch immer. Weil in der GFL haben die Trainer anders zu funktionieren als in der Landesliga. Und in der Landesliga musst du wahrscheinlich mit den Trainern anders umgehen als in der GFL, weil wir da auch vom Business ein Stück weit reden. Also da ist Kommunikation auch eine andere.
Ich wollte gerade sagen, der Mediator, der Kommunikator, den du da forderst, den sehe ich eigentlich auch eher in den unteren Ligen. Auf einem höheren Niveau.
Also ich rede von den unteren Ligen.
Ich muss euch nicht mehr erklären, wie das Spiel funktioniert. Also du machst nicht, dann geh.
Ja, also ich rede von den unteren Ligen, weil also A, sind wir hier mit den Coach Potatoes sowieso ein Podcast für die unteren Ligen und wir wissen alle, auf den oberen ist es mehr Business als alles andere und da gelten gewisse andere Regeln im Miteinander, beziehungsweise auch mit dem eigenen Commitment. Natürlich ist es gerade da wichtig, wo die Leute nicht professionalisiert arbeiten, weil es mehr ein Hobby ist, weil es ein Ehrenamt ist, dass man da dann Leute hat, die gewisse Kniffe können, ja, um den Laden zusammenzuhalten. Und da gehört es eben für mich zum A und O dazu, miteinander zu reden. Und meine Beobachtung ist halt auch immer wieder in den letzten Jahren, sobald es irgendwo knirscht, wo auch mal unterschiedliche Meinungen auftauchen, wird die Kommunikation auf einmal eingestellt. Und dann hast du so ein Schweigen im Walde und dann wunderst du dich, warum der Trainer dann auf einmal abhauen und du stehst dann da, was ist denn hier eigentlich passiert?
Du beschreibst ganz gut die Situation in Norddeutschland. Also erstens Grüße an die Rostock Griffins. Kelter hat gesagt, ihr seid ein Unterklasse-Team. Zweitens.
Okay, das muss er, Leute.
Das erklären wir mal jetzt mal.
Nee, du hast ja gesagt, die Coach Potatoes sind ja eher ein Podcast für die unteren Ligen und so viel wie ihr in letzter Zeit mit den Griffins macht.
Hallo, was mache ich denn mit den Griffins?
Ja, das ist Game Day Selfies. Aber egal, nein, hat er nicht gesagt, war nur ein Witz. Jahr. Warst du dieses Jahr nicht auch mal da?
Nein, wenn du meinen Podcast hören würdest, dann wüsstest du, dass ich nicht da war.
Er war letztes Jahr so oft da, dass du dieses Jahr auch schon zählt.
Aber dann wollte ich die Frage auch noch mal weiter pitchen. Thema Coach in Konfliktsituationen, der Kommunikator. Wie war das damals mit JJ in Bremerhaven, Marco?
Fuck.
Weißt du, ich sag mir eigentlich, Mann, jetzt lass den Marco doch mal in Ruhe, jetzt sind wir lange genug drauf geritten und jetzt kommt der halt, bam!
Komm, das machen wir nur bis zur Hälfte, weil dann ist er weg.
Ist schon soweit?
Wow, wir haben nur 26 Minuten gebraucht diesmal.
Nee, aber tatsächlich, also dieses Kommunizieren und das Kommunikative, das hat man ja, okay, das geht wieder in Richtung Markus, tut mir leid, aber auch in den oberen Ligen passiert das ja ab und zu, weil ich finde, was David widerfahren ist aus Köln, ist halt, da haben wir letztes Jahr ja auch ad nauseam drüber gesprochen, müssen wir jetzt auch nicht rauskehren, aber ich finde, es ist auch teilweise eben wie von der Vereinsführung mit dem Coach kommuniziert wird und auch, dass Spaß beiseite, der Erwartungshorizont halt einfach klar abgesteckt wird. Es muss vom Vorstand kommen, das und das und das können wir stellen. Coach sagt, das und das und das brauchen wir und dann muss man da irgendwie einen Mittelweg finden. Weil ich finde das auch gerade in den unteren Ligen, es ist schwer, immer den Coaches in den unteren Ligen so viele Vorwürfe zu machen, auch wenn es natürlich sehr leicht geht, weil du als Headcoach natürlich in einer sehr exponierten Lage bist. Aber du bist auf einmal für sehr viel administrativen Scheiß zuständig, den du A, im Trainerlehrgang nicht lernst, oder wo dir B im Trainerlehrgang gesagt wird, sieh zu, dass du die Finger davon lässt, dafür hast du Vereinsfunktionäre. Und wenn der Verein, bei dem du jetzt einsteigst, das halt nun mal leider nicht hat, weil du bist jetzt gerade frisch Headcoach geworden und du wohnst halt jetzt nun mal, keine Ahnung, ich ziehe jetzt einfach mal irgendeinen Namen aus dem Hut, irgendeine Stadt, die nicht mal ein Footballteam hat, sagen wir mal, scheiße, all die kleinen Städte, die mir einfallen, haben eins.
Nimm doch einfach Bielefeld.
Bielefeld, ja, oh ja.
Ja, nee, Bielefeld hat ein Footballteam.
Bielefeld gibt's aber nicht.
Gütersloh. Sagen wir mal, du bist in Gütersloh. Und da kommst du halt nun mal her, hast Bock da zu spielen oder Bock da zu coachen. Da gibt's dann halt nun mal dich. Und da du halt ein Niemand bist, kannst du nicht erwarten, zum Beispiel in Bielefeld oder in Herne oder keine Ahnung wo, ein Angebot zu kriegen. Du musst mit dem arbeiten, was du hast. Und da ist es halt, kannst du dir an fünf Fingern abzählen, dass du derjenige bist, der mit einer geilen Idee zu Sponsoren rennt, dass du derjenige bist, der irgendwie noch ein bisschen Social Media macht und so weiter und so weiter. Und ich finde, da muss von vornherein auch von den Teams vielleicht besser kommuniziert werden, was die für eine Infrastruktur bereitstellen können und welche nicht, sodass du dann als Headcoach nicht das böse Erwachen hast am Ende, weil du neben dem Trainingsplan und den XYZ-Plänen, wie Markus gerade gesagt hat, die du ja im Laufe deiner Coaching-Karriere schmiedest, du nicht nebenbei auch noch diese ganzen anderen Sachen erledigen musst.
Ich glaub, das exakt ein Punkt. Deswegen hören auch, wenn du mal hinguckst, Headcoaches im Mittel nach 3 Jahren in kleineren Vereinen auf. Ausgebrannt. One-Man-Show, vorbei.
Ja.
Head Coach hast du halt eine absolut beschissene Situation, ne? Ich sag mal, wie der Vorarbeiter in der Firma. Du kriegst von oben Druck, du kriegst von unten Druck und egal, irgendwas wird immer nicht funktionieren. Und du bist immer der Blöde und der Böse. So, und auch nochmal so, letztes Jahr, die Odenthal-Geschichte, da gab es Differenzen nicht zwischen den Spielern und den Coaches und David Odenthal, sondern zu den Vorstand und den David Odenthal, was dann dazu einer Trennung geführt hat. Bei uns in Bremerhaven mit JJ, da war das eher so, dass der Vorstand und JJ war alles in Ordnung, aber es hat nach unten hin halt eben nicht gepasst, wo man dann nachher die Reißleine ziehen muss. Also du bist halt immer irgendwo da ein Stück weit zwischen. Und egal, was du machst, egal, wie du machst, du musst dir als Headcoach bewusst sein, von irgendeinem kriegst du aufs Maul. Entweder von oben oder von unten.
Naja, sind das ja aber auch so Sachen, das muss dir als Headcoach ja auch klar sein. Es gibt dann Leute, die waren jetzt eine Zeit lang Position Coaches, vielleicht sogar dann auch mal irgendwie OC oder DC. Und dann kommt irgendwann so der Gedanke, Mensch, der nächste konsequente Schritt wäre doch jetzt HC. Fangen das an und merken dann, ups, ist ja doch irgendwie ein bisschen mehr, als ich dachte. Oder gehört mehr dazu. Mehr administrative Aufgaben, im besten Falle nur im Football an sich, ja, also auf dem Gridiron. Und dann bist du da mehr so der Projektplaner für das Sportprojekt. Aber das unterschätzen halt viele. Viele wollen, und das ist meine Erfahrung oder meine Beobachtung, alle wollen sie der Coole sein, der für den Erfolg gefeiert wird. Aber was für diesen Erfolg nötig ist, wissen halt die wenigsten. Und da ist dann eine Diskrepanz zwischen Wollen und Können. Ja, gerade in den unteren Ligen.
Ja, und da habe ich das Gefühl, da haben wir auch viele, relativ viele Selbstdarsteller, die sagen, hey, ich hole mit euch die Meisterschaft, ich fahre mit euch nach Disneyland. Von mir aus gerne. Habe ich noch nie erlebt, dass es einer mal durchgezogen hat. Aber da sind wir bei diesen Sachen, ne? Credibility, ne? Berechenbarkeit. Aber was ich mal bemerkt habe, ist dann auch, dass viele dann auch den Headcoach machen und auch gar nicht so ein Bewusstsein dafür haben, was man so eigentlich machen muss, weil sie sich nie damit beschäftigt haben auf einmal. Dann hast du da jemanden, der ist in der Landesliga auf einmal Headcoach und stellt auf einmal fest, wie ich muss einen Spielberichtsbogen unterschreiben. Hä? Mhm. Ja, wie Sponsor, was? Hä? Was? Wo? Hä? Wie, ich muss die Coaches suchen? Ne? Ich, Trainingsplan? Hallo? Habe ich immer so aus den langen Mengen gemacht.
Aber also, das ist ja generell so ein Punkt. Alle wollen erfolgreich sein, bis sie feststellen, es tut weh.
Oh ja. Oder macht Arbeit. Ne?
Macht Arbeit,
ja. Ja, ist doch so.
Ja, absolut.
Und, es gibt aber auch, da muss man jetzt auch dabei sagen, es gibt natürlich auch, ganz ehrlich, es gibt verschiedene Coaches, die sind einfach a perfect position Coach und sobald sie in Verantwortung kommen, von Arsch. Um es mal klar zu sagen. Gibt es aber auch umgekehrt.
Aber jetzt, mal die Frage, wenn ihr euch jetzt als Position Coach seht, ja, was würdet ihr von eurem Chef erwarten?
Genau das, was ich tue.
Was tust du denn?
Nein, auch das ist, ganz ehrlich, auch das finde ich ist wieder, um die Frage zu beantworten, musst du mir dabei sagen, auf welchem Level ich bin.
Wir sind der Podcast für die unteren Ligen, also sprich mal so vierte, dritte Liga. Was erwartest du von deinem Head Coach?
Dass er mir das Equipment, was ich brauche, zur Verfügung stellt, dass er mir einen Trainingsplan gibt, dass er mir mit den Koordinatoren zusammen ein Spielsystem gibt und mir sagt, was er von mir will.
Darauf aufzubauen, dann, sag ich mal, einen auch involviert. Also entweder hast du diesen Klassiker, ne, wie Markus ihm gesagt hast, ne, hier ist unser System, hier ist unser Playbook. Im Januar spätestens musst du auf deiner Position das und das erledigt haben. Bums, okay, gut, kann ich damit leben. Ist super, wenn du ein neuer Coach bist, noch nie wirklich gecoacht hast, weil dann hast du erstmal so einen Fahrplan, den du erstmal abfahren kannst. Ne? Wenn du ein bisschen erfahrener bist, habe ich ja auch kein Problem damit, wenn einer sagt, ne, okay, wir machen es nicht so, sondern auch mal Meinung einholen, konsultieren, ne? Dass man so einen Tanzbereich mal definiert kriegt. Entweder ist er sehr, sehr eng, wie für Rookie-Coaches sehr, sehr, sehr gut, oder unter Umständen sehr, sehr, wie hat man da bei der Bundeswehr gesagt, ne, führen mit Auftrag, ne? wir wollen ein starkes Running Game haben. Du als Offensive-Line-Coach sorg dafür, dass das Run-Block-System dazu passt.
Da sind wir ja bei Führungsstile. Ne? Was für ein Führungsstil habe ich als Head-Coach? Bin ich eher so der Laissez-faire? Das heißt, ja, wir kommen heute mal zum Training und du kannst mit deinen Jungs mal machen, was du willst. Wie lange willst du Training machen? Ja, oder du bist einer, der diktatorischen Führungsstil hat, der genau sagt, du hast das und das zu tun. Dann entwickeln sich aber auch meine anderen Position-Coaches nicht weiter, weil die genau von mir gesagt kriegen, was machen die. Ja, oder du bist da eher so ein bisschen der demokratische oder kooperative, der sagt, ey, pass auf, wir wollen Inside Zone laufen das ganze Jahr über, wenn es geht oder wie auch immer, versuch mal, überleg dir, wie wir es spielen können, welcher Spieler ist auf welcher Position am besten geeignet und nicht, wir nehmen Hermann als Quarterback, obwohl der nicht werfen kann. So, das ist halt auch so ein Ding, ne? Wie möchte ich geführt werden als Position Coach? Wie führe ich als Head Coach? Und ich glaube, dass diese kooperative Methode Zuckerbrot und Peitsche und du musst auch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter, da kommst du, glaube ich, am weitesten mit. Glaube ich.
Harold, du hast ja auch öfter mal Gespräche mit Head Coaches in deinem Podcast. Erzählen sie dir da auch mal so ein bisschen was über ihre Führungsstile, beziehungsweise auch mal über ihre Zielfindung oder so?
Das, was ich in den Podcasts höre, ist meistens sehr geschliffen, weil natürlich erwarten die Coaches, dass ich ihnen genau diese Frage stelle und natürlich stelle ich denen diese Fragen und wir reden darüber. Ich finde es meistens interessanter zu sehen, wie das Team mit ihnen tatsächlich interagiert, weil da sieht man wirklich die Unterschiede. Also ich sehe Coaches, die mit einem sehr linearen Führungsstil, sage ich mal, bestens klarkommen, so my way or highway, die das bestens durchziehen, so Vergleich mit einem Coach, den ihr kennt, ist wahrscheinlich eher Stobernack, so von der Art her, also Jochen Stobernack. Mhm. Und dann das ganz krasse Gegenbeispiel ist, finde ich, Münster Blackhawks mit Alexander Naretz, der jetzt als, ich glaube, er ist gar nicht mehr Trainer in der Herrenmannschaft, sondern ist jetzt nur noch Vereinspräsident oder sowas, der das Ganze mehr so aus der Mitte heraus führt und man würde in diesem Gewusel von Leuten an der Sideline definitiv nicht ihn als Headcoach picken. Ich habe ihn letztes Jahr halt ein bisschen genauer beobachtet, ein bisschen besser kennengelernt, vorletztes Jahr, als er noch HC war. Und da dachte ich, ja, was ist das für ein Surfer-Dude, der hier barfuß durch die Gegend läuft? Aber das ist genau der Spirit, den dieses Team halt braucht.
Ich wollte gerade sagen, das ist Münster bei allen Teams so, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja, ich bin bei Münster angekommen und dachte mir so, okay, mir fehlen hier gerade die Wellen.
Auf jeden Fall, aber das funktioniert da. Es funktioniert da, weil es Leute sind, die genau das brauchen. Stell dir mal einen Stobernack in Münster vor. Ich glaube, das hält keine 3 Wochen. Und nächstes Beispiel, der Coach von Gießen, Michael Anderl, Gießen Golden Dragons, ist zwar jetzt auch nicht mehr untere Liga, aber Hessen, von daher doch noch relativ, darf ich sagen, ich bin Hesse. Und der ist wirklich ganz anders. Ich glaube, wenn die einen Coach hätten, der sie nicht so ein bisschen väterlich führt und dann abends nach dem Spiel mit denen auf dem Uniplatz saufen geht, bis er nicht mehr gerade stehen kann, das würde auch nicht funktionieren. Weil du musst, die Dragons sind in der Hinsicht so ein bisschen wie eine Mafia. Du musst selbst so Blut an den Fingern zeigen und dann akzeptieren die dich. Aber vorher halt nicht. Ich glaube, wenn, also so wie ich gerne coachen würde, so ein bisschen quasi entrückt und von oben und administrativ, ich glaube sogar, ich würde bei den Dragons nicht ankommen und ich mag die Jungs alle. Und ich glaube, dass jedes Team da einfach einen Coach braucht und manchmal ist es auch eine mehrjährige Findungsphase, wie bei jeder Beziehung auch. Nur, dass du halt zwei Faktoren hast, die permanent für sich evaluieren müssen. Ist das was zukunftsträchtig ist oder ist es halt vielleicht ein schönes Jahr?
Genau. Passt dieses Team in dieser Generation zu dem, was ich machen will? Und wer von uns beiden müsste sich schneller anpassen? Oder wer kann sich anpassen? Oder geht das überhaupt? Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Das merke ich ja im Jugendbereich. Ne? Das eine Jahr hast du das so, dann geht ein Drittel, wenn du Glück hast, oder wie ich letztes Jahr das Pech hatte, die Hälfte. Und dann hast du auf einmal so einen ganz anderen Teamcharakter auf einmal da. Und damit musst du erstmal klarkommen. Also ich habe mich jetzt die ersten Monate sehr, sehr schwer damit getan. Dann plus noch ein paar andere Herausforderungen, die wir dann da gehabt haben. Ne? Und dann stehst du da erstmal und denkst so, wow, ich habe ein ganz anderes Team da. Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ne? Das sind auch so Sachen, auf die sich Leute manchmal gar nicht so Gedanken machen. So, was passiert denn eigentlich, wenn der Teamcharakter sich einfach schlagartig ändert?
Wie nimmst du das denn wahr? Als Headcoach von der U19, da hast du ja auch noch die Pubertät als Faktor und da könnten eben auch noch ganz andere Lebensprioritäten auf
einmal. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt mal ehrlich, Pubertät. Ich möchte das am liebsten hormonell unterdrückt haben.
Aber gerade in der U19 brauchst du ja, egal in welcher Form, aber brauchst du einen konsequenten Führungsstil, der die Jungs ja irgendwie ernst nimmt. Aber trotzdem halt auch irgendwo Grenzen setzen, ne? Gerade so Pubertät, da kannst du dir ja, also das ist jedenfalls meine Meinung, kannst du dir ja nie einfach zurücklehnen und sagen, ja, mach mal.
Du musst.
Das Witzige ist ja, ne, wenn du so ein Problem hast wie wir zum Beispiel, ne, wir spielen Neuner nicht ohne Grund, weil wir wenig Leute haben. Und da musst du dann manchmal so dermaßen mit Anlauf eine Zitrone reinbeißen. Wenn ich jetzt ein GFLJ-Team hätte, dann würden manche Sachen gar nicht passieren. Dann müsste man manche Sachen gar nicht mehr hinnehmen, weil wir haben ja genug Leute. Dann gibt's halt den 18. Mann im Backup und sagst dann, nee, danke, das war's jetzt hier für dich. Dann hast du aber nur 15 und 16 Leute beim Training, dann brauchst du den.
Marco, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich stimme da Carsten voll zu. Ich hätte auch gerne eine Unterdrückung der pubertären
Gibt es bestimmt irgendwie Tabletten dazu oder so? Irgendwas ja, von dazu fahren.
Ja, ich meine, die sind ja alle heute, du musst der Arsch und der Kumpel sein, beides irgendwie auf beiden Seiten. Dann musst du die gleichzeitig auch noch erziehen, dann musst du denen sagen, was sie an Klamotten mitnehmen müssen, dann haben sie die Hälfte am Spieltag vergessen. Also wir packen zum Spieltag, zum Game Day, packe ich so viel extra Klamotten ein, weil irgendeiner immer ankommt und sagt, übrigens Coach, meine Hose ist kaputt. Seit wann? Seit dem letzten Spiel vor 4 Wochen. Und du hast es nicht geschafft, dir eine neue Hose zu besorgen? Habe ich leider nicht dran gedacht. Ist mir gerade eben erst aufgefallen. Ey, Leute, ganz ehrlich.
Wie, ich darf nicht mit Schraubstollen spielen? Seit 3 Jahren darfst du das nicht.
Das sind so die Probleme, mit denen du dich in einer U19 rumschlagen musst, wenn du in Spielbetrieb teilnehmen möchtest. Wie Carsten sagte, in der GFLJ hast du da keine Probleme mit, weil da will jeder. Das ist so Katastrophe. Ist einfach Katastrophe.
Ich kenne es noch und ich kann es super gut nachvollziehen. Und du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin, dass ich das nicht mehr erleben muss.
Ich glaube, gerade in dem Bereich musst du als Headcoach auch irgendwo ein Stück weit anpassungsfähig sein und dich selbst in Frage stellen, ist das, was ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren noch gemacht habe, das Richtige für dieses Jahr, weil die Generation oder das Verhalten der verschiedenen Generationen, das ändert sich so schlagartig momentan.
Ja.
Da reden die Leute über Trends, von denen hast du halt noch nie gehört und da rennst du ja irgendwie ständig hinterher und dann musst du ja als Trainer ja irgendwie, beziehungsweise die Jugendspieler von heute, die sind ja viel selbstbewusster, auch was ihre Rechte angeht, ja, wie sie angesprochen werden möchten, wie sie behandelt werden wollen, als unser Alter damals. Ja. Und wenn du da als Trainer nicht irgendwie immer geistig fit bleibst und diesem Trend folgst, dann bist du aber irgendwann ganz schnell abgeschrieben.
Ja, und das ist das Witzige, ne, also, wo du es gerade sagst, ne? Also ich habe es auch schon erlebt, dass dann Jugendliche dann vielleicht mit 15, 16 Jahren sagen, ne, ich kriege hier keinen Respekt. Ja. Alter, als ich in deinem Alter war, war ich froh, dass ich keine Schläge gekriegt habe.
Ja, wenn du heute nichts mehr mit TikTok machst oder sowas und du fragst dich, Tick was? TikTok? Dann hast du verloren.
Ich erinnere mich, was Carsten sagt, an einen legendären Dialog, den ich mal geführt habe, vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit. Jugendlicher oder möchte nicht, dass sich irgendjemand da erkennt, sagt, kannst du mich mal loben? Und meine Gegenfrage war, kannst du mal was können?
Moment, den muss ich mir aufschreiben.
Aber es ist einfach so, auch da merke ich auch einen Generationswechsel. Ich bilde auch aus bei uns an der Arbeit. Und es ist tatsächlich so, dass so eine gewisse Anspruchshaltung da ist, finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht, also zumindest im Arbeitsumfeld. Weil wie häufig war es, dass man sich gedacht hat, boah krass, wenn ich mir das damals rausgenommen hätte. Und jetzt ist da jemand, der nimmt sich das raus. Und ich finde, das zwingt uns so ein bisschen zum Umdenken, was gar nicht gar nicht schlecht ist, weil ich finde so, das tötet dieses Argument, das haben wir schon immer so gemacht.
Mhm. Ja, das ist eh ganz schlimm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meistens ist ja nur so einfach, man ärgert sich einfach nur, dass man selber damals nicht die Eier in der Hose hatte, das so zu machen. Ne?
Exakt, exakt. Und von daher muss man, finde ich, bei so einer Generationendiskussion immer irgendwie so im Hinterkopf halten, bin ich neidisch einfach nur, weil ich mir sehr viel Scheiße habe bieten lassen und hätte eigentlich die gleichen Privilegien vor 25 Jahren auch gehabt, wenn ich einfach ein bisschen mehr Arsch in der Hose gehabt hätte.
Ja, aber bist du so, wie du jetzt bist, wenn man dich früher nicht so behandelt hat, wie man dich behandelt hat?
Das wird jetzt philosophisch. Aber
Wäre ich sicherlich nicht. Und ich habe auch gerade neulich, ich weiß nicht mehr, mit wem ich darüber diskutiert habe, gesagt, dass ich froh bin für alles, was mir widerfahren ist bisher, weil global gesehen war es jetzt nicht wirklich schlimm. Und das hat mich schon geprägt und da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Aber es ist ja, finde ich, auch nur sekundär unsere Aufgabe als Headcoach oder eure Aufgabe als Headcoach, insbesondere Jugendcoach, die Erziehung wahrzunehmen, sondern in erster Linie wollt ihr ja erfolgreich sein, weil es bringt euch, glaube ich, im ersten Moment nicht so viel. Zumindest höre ich das, wenn ich mit verzweifelten Headcoaches rede, die sehr wohl auch respektiert sind in ihrer Mannschaft. Da höre ich nicht, boah, krass, ich habe tatsächlich in meinen 10 Jahren Headcoach 3 Leuten verholfen, ein solides Arbeitsverhältnis aufzubauen, ihre Noten aufzupolieren. Okay, gut, ich habe in den 10 Jahren vielleicht nur 5 Spiele gewonnen, aber egal, ich habe 3 Menschenleben positiv beeinflusst. Höre ich nicht. Und ich finde, da sollte man auch nicht mit zu viel Altruismus an die Sache rangehen, weil letztendlich wollen wir ein Material, mit dem wir Spiele gewinnen können. So, und wie kriege ich aus diesem Klumpen Mensch oder aus diesen vielen Klumpen Mensch auf optimalerweise ein schlagkräftiges Footballteam hin.
Also ich denke, ja, es hat
ist die Rolle nicht ein bisschen schon wieder anders? Waren wir nicht früher Trainer und jetzt sind wir nicht nur Trainer, sondern gleichzeitig auch noch Erziehungsberechtigte?
Also Moment, stopp. Waren wir meiner Meinung nach früher schon? Es ist nur nicht so durchgekommen. Ich kann mich im Jugendbereich, glaube ich, habe schon mal erzählt, dass man auch ich möchte nicht das Wort Ersatzvater bemühen, aber Erziehungshelfer, wenn der Spieler zu dir kommt und sagt, hast du mal nach dem Training 5 Minuten? Und ja, logisch, klar, ich habe da ein Problem mit dem Mädel hier und da. Und ich, what? Ich? So, ich kann euch noch eine Geschichte dazu erzählen, eine ganz kurze,
Oha.
Kälte. Oha. 13 Jahre, nachdem ich einen Jugendspieler aus Holland gecoacht habe, hat der mich vor 2 Wochen zu seiner Hochzeit eingeladen.
Oh.
Ohne, dass wir großen Kontakt bis dahin hatten. Ja, heiraten ist jetzt nicht so...
Wahrscheinlich hat er keine anderen
Freunde. Das ist schon richtig, da bin ich bei dir. Aber nein, da merkst du, daran, das sind so Kleinigkeiten, woran du merkst, dass es auch früher schon anders war. Du warst eben, ja, wie soll man sagen, eben Erziehungshelfer oder so. Es ist nur nicht so viel drüber geredet worden, weil es nicht so viele Podcasts gab.
Also ich denke, Zeiten ändern sich, das haben sie halt schon immer getan. Und die Probleme, in Anführungsstrichen Probleme oder die Umstände, wie du jetzt die Jugendlichen coachst, was ja anders ist als noch vor ein paar Jahren, Das überträgt sich ja in die Männer, weil die Jungs werden irgendwann älter und dann landet das halt im Männerteam. Also muss er sich auch ein Männertrainer irgendwann mal hinterfragen, ist das, was er bisher immer so gemacht hat, das Richtige? Und ich hatte jetzt auch neulich eine Diskussion mit einem Trainer, der sich dann halt auch rüber beschwert hat, naja, heute sind die Jugendlichen so, dem musst du alles hinterhertragen, da musst du proaktiv dann Unterricht anbieten, um die Theorie anzubieten. Früher haben wir doch alles selber erfragt. Also, wie kommst du denn dann auf das schmale Brett? Auch uns musste man
damals sagen.
Selbst wenn es nicht so ist, das ist jetzt deine Aufgabenstellung. Willst du dich jetzt beschweren was willst du denn jetzt machen? Deine Arbeit verweigern und dich dann wundern, dass du die Spiele verlierst? Oder was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Wir müssen doch das tun, was nötig ist, um unsere Jungs auszubilden. Und das in jeder Hinsicht.
Also schwierig wird es, wenn ein Coach sich darüber beschwert, dass er coachen muss.
Ja.
Dann wird es schwierig.
Aber da muss ich sagen, ist gerade in Berlin, ich muss das Beispiel immer zitieren, weil ich davon heute noch nachhaltig beeindruckt bin, als Jochen, Ex-GFL-Coach Stobernack, von den Dresden Monarchs, die damals schon ein erfolgreiches GFL-Team waren, auf einmal, keine Ahnung wie, bei den Berlin Cobras gelandet ist. Also die Definition einer Kneipenmannschaft.
Das war, das konntest du Bernd verdanken.
Und es, also ich habe in dieser Kneipenmannschaft gespielt und in dem Jahr war es halt keine Kneipenmannschaft mehr, weil Stobanak es halt geschafft hat, diese ganzen Elemente rauszukehren und wirklich mit einem harten Kern von Leuten und einer ganzen Ecke Rookies den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen, indem er halt einfach wirklich ganz, er hat diesen ganzen persönlichen Schmonsis, sorry Marco, keine Anspielung auf deinen Namen, er hat diesen ganzen persönlichen Schmonsis einfach komplett rausgenommen und es drehte sich wirklich nur um Football und gerade diese Theorie-Sachen, das hat er unfassbar geschickt gemacht. Er hat die Trainingsimpulse und die Trainingsreize so gesetzt, dass du als Spieler das nächste Mal da sein wolltest, weil du wusstest, du verlierst den Anschluss sonst. Und da sehe ich tatsächlich gerade in Norddeutschland Leute, die nicht so konsequent an die Sache rangehen. Weil ich denke mal, lege ich jetzt auch meine Hand für ins Feuer, Stobanak wäre es egal gewesen, wenn die Hälfte von dem Team aufgehört hätte. Dann hätte er vielleicht auch in den Sack gehauen, wenn er kurz vor Season auch noch nur 13 oder 15 Leute gehabt hätte. Es war ein sehr hoher Gamble, den er gemacht hat, aber es hat sich ausgezahlt, weil er hatte dann eben wirklich die ja, roundabout 20 Leute plus Rookies, die wirklich was leisten wollten, die bereit waren, das zu machen. Heutzutage ist es ja so, und da kannst du, Kälte, glaube ich, auch ein Lied von singen, wenn du sagst, okay, ich will mindestens 18 Leute im Training, sonst komme ich nicht mehr, dann stellt dich das Team halt vor die Lage, okay, gut, jetzt hatten wir dreimal hintereinander nur 15 Tryers. Mhm. Steht da was dahinter? So. Und das ist halt jedes Mal ein Gamble. Und also bei ihm hat es halt gepasst.
Also ich hatte auch neulich die Fragestellung mit einem anderen Coach, nachdem wir ein paar Spiele verloren hatten, was machen wir denn jetzt? Wir haben wenig Leute beim Training, was machen wir denn jetzt? Da habe ich mal die ketzerische Frage gestellt, wollen wir das Training vielleicht nicht mal ein bisschen umstellen und vielleicht sogar attraktiver gestalten, beziehungsweise wieder mehr auf Technik gehen? Und dann kriege ich als Antwort, naja, solange die Leute nicht da sind, macht es keinen Sinn, das Training zu ändern. Wo ich dann sage, das ist die Henne- und Ei-Frage. Warten wir erst darauf, auf die Leute, um das Training anzupassen, oder passen wir das Training an, um die Leute zum Training zu holen? Ne?
Also, ja, das ist aber auch so ein Punkt, wo du als Headcoach spätestens dann dabei bist. Ja, du bist als Headcoach komplett in der Verantwortung. Egal, was passiert, ob es gut oder schlecht läuft, du bist in der Verantwortung. Ne? Da bist du aber auch in der Verantwortung zu überlegen, warum ist es jetzt gerade so, wie es ist? Und da bist du in der Verantwortung, eine Entscheidung zu fällen. Ne? Du bist nicht in der Verantwortung, die richtige zu fällen. Du bist erstmal in der Verantwortung, überhaupt mal eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, das ist jetzt die Entscheidung, Punkt aus. Also ich kenne es ja zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade letztens Prüfungsphasen gehabt, ne? Und da habe ich auch erstmal nachgeschaut, wer fehlt denn jetzt momentan alles beim Training, weil wir sehr wenig Leute beim Training hatten. Guckst du nach, warum sind so wenig Leute da und guckst dir mal, und dann bist du in dieser Kommunikationsschiene, den Leuten zu sagen, übrigens, wir haben deswegen so wenig Leute beim Training, weil der macht Abitur, der hat da gerade mündliches Abi und so weiter und so fort. Ne?
Aber das ist halt dann auch wiederum gut kommuniziert, wenn du für dich da quasi proaktiv, um das Wort nochmal aufzugreifen, recherchierst, woran das liegt, was da jetzt passiert ist, dann kannst du auch bei dem Rest vom Team die Erwartungshaltung an das Training anpassen, weil jeder weiß, selbst wenn er keins gemacht hat, das Abitur ist halt jetzt nicht einmal am Dienstag und dann sind am Donnerstag wieder die ganzen Leute da, sondern das ist jetzt erstmal eine Zeit so.
Das beste Beispiel ist doch jetzt EM. Deutschland spielt auf dem Freitag und Freitag ist Training und du wunderst dich, warum keiner kommt. Finde den Fehler.
Ja, da bist du auch in der Verantwortung, mal zu überlegen, okay, machen wir jetzt Training oder nicht?
Ja, oder wie passt du dein Training an für die Leute, die noch Bock haben?
Wir passen es an. Ja. Also in Italien ist das ganz einfach. Wenn Italien um 18 Uhr spielt, dann verlegt die ELF ihre Spiele auf 15 Uhr. Ende der Geschichte.
Revolutionär.
Aber ich glaube, in Italien hast du auch nicht das Problem des deutschen Platzwarts, der gesagt hat, ihr habt das Feld aber dann.
Punkt. Okay, also da muss ich dir natürlich recht geben. Das Stadion buchst du sowieso für den ganzen Tag, von daher ist dann wieder egal. Nein, aber da passt man sowieso kulturell die Dinge dann eben recht schnell und leichter an. Das ist völlig.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, im deutschen Denken ist das so, du hast einen Terminpunkt, basta, der ist so, der bleibt so und da ändert sich nichts dran.
Ja, der Italian Bowl, soll um 21 Uhr starten, abhängig davon, wie lange das, also sollte eigentlich um 20 Uhr starten, haben wir gesagt, wir machen es lieber um 21 Uhr, weil dann sollte das Italien-Fußballspiel durch sein. Aber für die, die kommen, große Leinwand haben wir aufgebaut, alles in Ordnung. Das geht da viel leichter, ja, aber kommen wir auf den Punkt zurück, man muss sich an solche große Ereignisse sicherlich anpassen. Das genauso wie im Ruhrgebiet, sage ich nur Karneval.
Karneval.
Oh, ja, das, ist doch so. Das war ein Erwachen hier als Berliner Karneval.
Wenn du nicht deine Regeln durchziehen willst, frei nach dem Motto, betrunken wird nicht trainiert, richtig ist, dann solltest du auf Karneval im Ruhrgebiet in den Hochburgen kein Training ansetzen.
Aber kommen wir mal zu auferlegten Regeln und so weiter und so fort. Ich kenne es ja von mir selber. Ich versuche ja nicht so viele große Versprechungen zu machen am Anfang der Saison. Und da wünsche ich mich trotzdem mal, dass ich mal sage, okay, wir machen jetzt dies und jenes, wenn ihr das und jenes macht. Und dann kommst du vielleicht in die Bredouille und stellst fest, tolle Idee gehabt, Carsten, kriegst du nicht durchgezogen. Ne? Wie geht ihr denn mit solchen Situationen um? Weil das ist der Punkt, ne, wo wir vom Headcoach erwarten müssen, dass wenn er was sagt, dass das passieren soll, wenn dies und jenes passiert, dass es noch passiert. Großes Beispiel, Coach hat gesagt, wir gewinnen was und wir fahren nach Disneyland. Ich warte immer noch.
Du mal mit deinem Disneyland.
Ich will nach Disneyland, wenn ich den irgendwann mal sehe. Nee, ich schreibe dir eine Rechnung, echt.
Fahr doch selber nach Disneyland.
Ich will doch nicht bezahlen. Wir haben das Spiel gewonnen.
Kannst du die Frage bitte nochmal verfeinern? Nein,
ich hab's auch nicht.
Okay, ich verfeinere die Frage. Ne? Wie können wir als Headcoaches eigentlich damit umgehen, dass wir Erwartungen schüren, und die nicht auf einmal bedienen können. Beispielsweise, ich sage, wir gewinnen jetzt das Spiel und fahren nach Disneyland. Und dann stelle ich fest, ich habe gar kein Geld.
Also, sowas zu machen, wäre schon hart dumm. Also.
Gut, dass ich das nicht gemacht habe, danke.
Also gut, ich meine, ja, ernsthaft, solche Versprechungen zu machen, ja. Gut, Sinn oder Unsinn, lassen wir jetzt mal außen.
Aber es ist wichtig, Ziele zu setzen.
Wenn man nicht nur zwei Wochen Zeit hat, sondern eine etwas längere Periode, also mindestens ein Jahr, dann sollten die Spieler, Schrägstrich innen, Gendersternchen, ein langsam kennen. Entschuldigung. Der Punkt ist ja nicht, dass ich irgendwelche Versprechen mache. Der ist ja Unsinn. Selbst wenn ich eine Zielsetzung habe und sie erreiche, ist es damit ja nicht getan. Da muss ich die Zielsetzung neu ansetzen. Wenn ich eine Zielsetzung habe und sie nicht erreiche, dann muss ich gucken, was falsch gelaufen ist und dann arbeite ich dran, um sie beim nächsten Mal zu erreichen. Wo ist das fucking Problem?
Wie viel Zeit, gerade euch Headcoaches, die vielleicht ein neues Team übernehmen, das ist nämlich, finde ich, auch eine spannende Frage in den unteren Ligen, wie viel Zeit würdet ihr euch denn nehmen, das Team tatsächlich kennenzulernen, weil ich kann mir vorstellen, eine Zielsetzung quasi per Cold Reading, ohne dass ich die Leute kenne, ist doch nahezu unmöglich.
Das ist ja das große Problem. Viele erwarten ja vom Headcoach, dass du der Mentalist bist und alles sofort weißt.
Also wenn du jetzt von einer Sport, wir reden jetzt von ganz unteren Ligen und du möchtest eine sportliche Zielsetzung von mir. Da muss ich ganz klar sagen, dann reden wir nicht nur von einer Woche oder zwei, dann reden wir eher von Monaten. Dann reden wir vielleicht sogar von einem Jahr. Hm. Damit ich das Team kennenlerne, um dann zu sagen zu können, okay, ich habe das Material, ich könnte mir das und das vorstellen, wir können das und das machen, Punkt.
Ja, da kommen ja so eine Sachen organisatorisch auch hinzu. Ne? Als Position Coach ist es ja relativ wurscht, wann die Leute in die Ferien fahren. Ne? Aber als Head Coach ist es vielleicht richtig wichtig für eine Jahresplanung. Wie viele Leute habe ich, die auf Ferien angewiesen sind, die da Urlaub machen zum Beispiel? Mhm. Ne? Oder wie viele Studenten habe ich, die dann und dann da ihre Semesterklausuren haben? Und dann einfach im November da aufzutauchen und sagen, ja zack, bums, Aufstieg, kriegen wir hin. Ne? Und dann festzustellen, cool, die machen die Hälfte von denen macht jetzt nächstes Jahr ihren Bachelor.
Also wenn ich Harold jetzt aber richtig verstanden habe, ging ja so ein bisschen die Frage, was braucht es oder wie lange braucht es, ein Team kennenzulernen? Und da sehe ich irgendwie auch so zwei Ebenen. Einerseits die sportliche Einschätzung. Das kannst du ja relativ schnell über Tests machen und Wissensabfrage, also Leistungs- und Wissensabfrage. Dann hast du relativ zügigen Stand der Athletik und der Knowledge. Aber die Charaktere kennenzulernen, das braucht ja dann auch ein bisschen länger. Und da braucht es dann vielleicht dann auch so Teamfindungsmaßnahmen. Und da sehe ich dann halt Camps immer ganz wichtig. Und da frage ich halt immer, warum machen die meisten ihre Camps immer erst kurz vor der Saison? Mach doch einfach mal ein Kennenlern-Camp am Anfang der Offseason, wo du zusammenkommst, Ziele definierst, das Team zusammenschmeißt und dann wird erstmal kennengelernt, ja? Und Ziele definiert.
Wenn du neu bist als Head Coach, sehe ich das auch so. Weil dann sind die Leute auch neugierig, was du für ein Coach bist. Wenn du ein Team übernommen oder wenn du schon länger in einem Team bist, dann macht es keinen Sinn vor der Saison. Also bin ich der Meinung. Und du brauchst als neuer Coach, denke ich mal, wie Markus auch gesagt hat, ein Jahr, um da einigermaßen die Leute kennenzulernen, die Charakter kennenzulernen und auch deine Philosophie ein Stück weit zu implementieren.
In Amerika ist es ja so, dass ein Head Coach eines Colleges oder einer Highschool oder was auch immer 3 Jahre Zeit kriegt, ne? Solange wie eine Generation einmal durchgewachsen ist und die nächste Generation gescoutet und rangeholt wird, damit der seine eigenen Spieler kriegt und dann würde geguckt, was kann er davon umsetzen von seinem Programm, was er sich vorgestellt hat und was nicht. Hier ist es immer ein bisschen so, und gerade so GFL, holst einen Coach und dann muss er innerhalb eines Jahres liefern.
Yep. Ja, darauf zielte meine Frage nämlich ab.
Bei den unteren Ligen, da hast du ja dann auch immer diese Mentalität, das hatte ich vorhin schon angesprochen, kommt jedes Team irgendwie um die Ecke und will Erster werden, was natürlich nicht geht. So, und dann musst du natürlich dein Team kennen und einschätzen können, um eine realistische Zielvorgabe zu machen. Und das kann eben bedeuten, okay, Leute, wir greifen dieses Jahr den dritten Platz an. Wir waren letztes Jahr Vierter, jetzt wollen wir Dritter werden. Ja, eine realistische Einschätzung ist ja für eine Zielsetzung auch immer unabdingbar. Weil sonst machst du dich ja auch lächerlich.
Ja, schlimm finde ich so eine Situation, da wo, sag ich mal, Leute Erwartungen an dich als Headcoach definiert haben, aber diese als Headcoach nie mitteilen. Ja, dann kommst du auf einmal in so Bedolie, dass du irgendwas nicht geliefert hast, wo du nicht mal weißt, ich habe die Bestellung nie gesehen übrigens. Also beispielsweise, ne, der Vorstand erwartet von dir, dass du nach spätestens 6 Monaten die Trainingsbeteiligung auf 90% hochgeschraubt hast, ne, und am Ende des Jahres die Championship in der 8. Liga Bayern holst. Und du denkst dir, boah, läuft hier, wir haben mehr Spiele gewonnen als verloren, guter mittlerer Platz, reicht bei diesem Kader. Und dann auf einmal heißt es, na, war nicht bei dir, nee, das hat nicht funktioniert. Ne, und das ist halt im Ballungszentrum, wo es viele Teams gibt, irgendwie sehr, sehr schlimm, habe ich das Gefühl. Also jetzt Ruhrgebiet zum Beispiel, die Rheinschiene. Ich weiß jetzt, wie Norddeutschland ist, wo jetzt nicht so viele Leute auf dem Quadratkilometer wohnen. Ich hoffe, das ist ein bisschen entspannter in den unteren Ligen, was das angeht.
Und Jugendteams ist es ja nochmal ein bisschen komplizierter, ne? Da hast du ja innerhalb eines Jahres so krasse Schwankungen von der Qualität deines Kaders her, dass du ja nicht sagen kannst, okay, dieses Jahr werden wir wieder Erster oder was, ja?
Ja, wir haben oder nichts, das sind bei GFLJ, man weiß es nicht, ne?
Ich habe ja bei uns die U13, das macht ja Fabian. Brady ist ja auch Harold ein bisschen bekannt. Und der macht die U13, der hat die 9- bis 13-Jährigen. Und der bekommt nie Spieler von unten irgendwo her. Der gibt eigentlich immer nur Spieler ab. Während der U16-Coach, ja, der sieht schon ein Jahr vorher, was er überhaupt an Spieler bekommt. Und das ist, glaube ich, auch eine absolute nochmal eine Herausforderung, weil du gerade sagtest, Zielsetzung. Ich als U16-Spieler kann mir quasi schon als U16-Coach kann mir quasi schon im Laufe der Saison Gedanken machen, wie sieht meine Saison nächstes Jahr aus, weil ich genau weiß, okay, diese 10 Spieler bekomme ich hoch oder die 12 Spieler bekomme ich hoch. Und Brady hat in dem Fall so, wo er sagt, oh scheiße, ich gebe mal die 10 besten Spieler ab und dann habe ich nur noch im Endeffekt die und jetzt muss ich erstmal gucken, was mache ich nächstes Jahr. So, das ist auch nochmal eine Katastrophe im Jugendbereich, gerade als Coach.
Wobei du halt gerade bei den jüngsten Jahrgängen, und ich glaube, da geht auch momentan die Mentalität hin, ist es, glaube ich, korrigiert mich bitte, wenn ich irre, das interessiert mich wirklich und deshalb bin ich froh, dass ich euch jetzt mal hier habe, weil ich selten mit Jugendcoaches sonst in Kontakt trete, zumindest primär. Da geht es in erster Linie doch, glaube ich, ums betreuen tatsächlich, oder? Also so der sportliche Anspruch ist vielleicht da, aber doch sekundär, weil du bringst den Kids halt erstmal Teamgeist bei, du bringst den Kids erstmal die Bewegungsabläufe bei und wenn dann nebenbei noch ein paar Siege rausspringen, ist geil. Also so würde ich es sehen, jetzt erstmal in meiner laienhaften Ansicht.
So die Idealvorstellung, ne?
Ja, wenn du meine Einschätzung hören möchtest, also gerade im U13-Bereich, den habe ich ja auch ein paar Jahre gemacht, und jetzt zum Glück macht Brady das ganz gut. Die 12- und 13-Jährigen oder ja, ich sag mal 11-, 12-, 13-Jährigen haben ganz anderen Anspruch an den Sport als die 9-, 10-Jährigen. Die 9-, 10-Jährigen kommen her, wollen ein bisschen bespaßt werden und sind total spielerisch, sind froh, dass sie überhaupt einen Ball fangen, freuen sich, yeah, juhu, laufen wahrscheinlich noch in eine verkehrte Richtung.
Formation wilde Wolke.
Ja. Und der 12-Jährige sagt, Alter, komm, ne, ich will hier auch nicht nur Football spielen, weil Football kann auch ein Stück weit wehtun. Ich weiß das, weil ich spiele anders Football als du 9-Jähriger. Du wärst auch vielleicht anders eingesetzt in dem Sport. Du hast da in dieser Mannschaft hast du so viel unterschiedliche Ansprüche, dass es total schwierig, das über einen Kamm zu, also auf einen Nenner zu bringen auch.
Also ich habe es in der U16 auch schon erlebt, dass dann auf einmal Spieler zu dir kommen und sagen, Coach, wie sieht's denn jetzt aus mit meinem Highlight-Tape? Bitte was? Ja, Highlight-Tape, Gridiron, ich will rüber. Ah, okay.
Coach, kriegen wir Huddle?
Wie wäre es denn erstmal, wenn du anfängst, Bälle zu fangen? Ja? Also da geht es ja dann teilweise schon los, dass die Spieler dann Vorstellungen entwickeln, die Eigenwahrnehmung sich schon anfängt zu trennen zur Außenwahrnehmung. Und, und da hast du nochmal eine zusätzliche Herausforderung als Trainer. Plus kommt dann auch wirklich dann verstärkt hinzu, dass du dann auf einmal deine Senior-Player nicht mehr zur Verfügung hast, weil sie dann unbedingt der Meinung sind, nach Amerika zu müssen. Ja, und das ist auch schon in der U16 mittlerweile eine Herausforderung, finde ich.
Also interessant wird es dann, wenn die 12- bis 14-Jährigen ein bisschen anders drauf sind und dich fragen, hör mal, was muss ich eigentlich tun, damit ich rüber kann? Und das von 12-, 13-Jährigen, sage ich jetzt mal, oder teilweise 11-Jährigen, wenn die dann zu dir kommen und die Frage stellen, das finde ich dann immer sehr interessant, wo ich dann sagen muss, so, puh, also ich war in dem Alter noch nicht so weit.
Ja, und dann hast du
nicht, wie es funktioniert.
Dann hast du die Blumenpflücker noch daneben. Ja. Und du musst dein Training. Das ist so. Ja. Die während des Spiels Blumen pflücken, weil sie es geil finden, dass dann ein Gänseblümchen wächst. Ja. Und dann hast du die anderen, die halt gewinnen wollen. Und also wie gesagt, Brady hat das ja auch gerade geschrieben in den Kommentaren da. Das ist eine absolute Herausforderung. Das funktioniert nicht. Das ist ganz, ganz schwierig.
Und du willst ja auch irgendwo mal anfangen, damit auch so ein bisschen Competition-Denken einzubringen. Also ich bin auf jeden Fall dabei, ne, so U13, da ist noch sehr viel Spiel und Spaß mit dabei. Aber so darüber muss es dann halt schon so langsam anfangen, ne? Was muss ich denn dafür tun als Athlet, der ich mal sein will, um Spiele zu gewinnen oder wertvoll für meinen Trainer zu werden? Also wenn wir daran denken, wir wollen ja nicht nur, dass die Kinder da bespaßt werden und zu Hause nicht nur geparkt werden, sondern eben rausgehen und Sport machen, um einen wichtigen Teil der Gesellschaft zu werden. Nein, sie sollen auch irgendwann wertvolle Spieler werden, weil als Trainer, ne, geht es ja auch um deine Reputation irgendwo und da gehören auch ein paar Siege mit dazu.
Ja, und ich komme jetzt mal auf einen ganz anderen Punkt noch. Wir waren schon bei Altruismus, man will die Jungs ausbilden und so weiter und so fort. Oder man beschäftigt sie halt einfach nur so als Pseudosozialarbeiter, wenn du Pech hast. Es gibt noch einen Aspekt, den viele irgendwie vergessen, wo der Verband ja öfters mal drauf ist, mal hinzuweisen, zumindest die Landesverbände. Herrenvereine, Herrenteams müssen Jugendarbeit leisten. Punkt. Das steht so in der Spielordnung drin. Und das merkt man hier und da manchmal auch, dass manche Jugendteams dann halt entsprechend, sag ich mal, halt da sind, weil sie da sein müssen. Okay, Häkchen hat der Vorstand gemacht, das war's, wir haben eine Jugendarbeit. Und dann wundert man sich dann irgendwann mal später, wie in Duisburg damals, dass eine ganze Jugendabteilung auf einmal abhaut. Die war nur eben noch da. Ging wirklich so schnell. Der Markus erinnert sich vielleicht ein bisschen.
Ja, da haben aber auch andere Aspekte mit reingespielt.
Ja, ne, aber das sind so die Sachen, die, wenn man ein Jugendheadcoach ist, auch dann unter Umständen mal im Hinterkopf haben muss, dass ein Verein unter Umständen eine Jugend nicht hat, einfach nur, weil sie Jugendarbeit so toll finden, sondern weil es gemacht werden muss. Und wenn du Pech hast, bist du in einem Verein, der dieses Muss nur auf die BSO runterbricht und das war's. Nicht aus eigener Halt, weil andere Teams genug zubuttern. Und dann hast du irgendwann den Salat, den wir jetzt momentan halt haben. Die Leute haben dann keine Lust mehr, Jugend zu coachen. Und zack, bums, hast du weniger Jugendteams. Ich bin der Meinung auch, die U19-Serie, die wir haben, ist vielschichtig. Nicht, weil wir zu wenig Jungs haben, die Football spielen wollen, sondern auch, weil es viele Vereine gibt, die sagen, ja, wir würden ganz gerne eine U19-Mannschaft aufmachen, wir haben keine Coaches.
Oh, aber das ist du hast einen schönen Punkt reingebracht, ganz kurz drüber nachgedacht. Die damalige Geschichte kommt jetzt wieder auf das Thema. Ausschlaggebend war ein Headcoach, der alles bestimmen wollte, aber keine Verantwortung übernehmen.
Interessanter und Gegensatz.
Das ist, wo wir bei dem Thema Headcoaches sind, deswegen danke für den Querverweis, Carsten. Das sind auch so Sachen, wo es vielleicht den einen oder anderen gibt, der, ihr kennt den Spruch von mir, der Coach ist, um das schöne Shirt mit diesen Lettern da drauf zu schreiben, zu tragen. Wer so ist, der soll gleich aufhören. Weil genau das ist eine Sache, wisst ihr auch, die mich unheimlich annerven.
Aber mal eine Frage, wie weit ist ein Headcoach dafür verantwortlich, die Trainer unter sich auszubilden?
Also prinzipiell ist der Leitspruch Headcoaches coaching the coaches. Jetzt müssen wir das aber wieder, wie den ganzen Abend schon, auf das Niveau runterbrechen. Wir müssen da verschiedene Level sehen. Und ich rede jetzt von Mitteleuropa. Wenn du in nicht oberen Ebenen mehrere Coaches hast, das ist ja schon mal wieder eine Frage, dann trifft der Spruch eigentlich schon zu. Und wenn es nur drei sind, dann ist der Head Coach derjenige, der die Coaches auch mit ausbilden muss. Das geht in mannigfaltige Richtungen. Da geht es jetzt tatsächlich nicht nur um Football selbst. Da geht es auch um Führung, um Menschenführung.
Also Soft Skills.
Ja.
Ist das denn, wird das denn mittlerweile in Trainerlehrgängen geschult? Weil in meinem damals war es nicht. Nur war das auch 1999 in Hessen. Und ich denke, da musste man den Trainern eben auch noch sehr viele Football-Basics beibringen, also tatsächlich Basics, bevor man sie dann irgendwie auf die Leute loslässt. Aber ich finde gerade so dieses, was unterscheidet nochmal einen Headcoach von einem Position-Coach? Und ich finde alleine so der Begriff Coach ist ja schon irreführend. Wenn du halt, es gibt den O-Line-Coach, der sicherlich auch sehr versiert ist und sehr, sehr gut auf seinem Fach. Aber wenn du als übergeordneter Head-Coach dieses Coach the Coaches und sowas als Aspekt verinnerlichen möchtest, wie geht das am besten? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand zumindest da einen Fokus drauf setzt in der Trainerausbildung.
Doch. Also da haben wir in der Trainerausbildung B wie A-Lizenz und auch eine C-Lizenz unterrichten wir das mittlerweile. Ich bilde bei uns im Landesverband ja die Trainer mit aus. Da dreht sich das auch Coach to Coach, Führungsstile und wie gehst du mit Jugendlichen um? Das ist schon ein ganz elementarer Teil mittlerweile in der Trainerausbildung.
Also, finde ich ganz ehrlich, konnte ich jetzt nicht beurteilen. Danke, finde ich mega, mega wichtig, ja. Weil das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte. Denn wir beschweren uns immer, dass es möglicherweise Teams gibt, die ein sehr, sagen wir mal, asoziales Verhalten an den Tag legen. Jetzt mache ich einen Strich und dann gibt es einen Headcoach, der von der Seitenlinie auf die Tribüne verbannt wird und sich danach von seinem Jugendteam dafür feiern lässt.
Ich würde das noch nicht mal so mit so einem Extrem...
Was erwarte ich da von denen?
Ich würde das noch nicht mal an so einem Extrembeispiel festmachen, sondern halt einfach der Trainermangel ist auf jeden Fall der beste Grund dafür, für so ein Handeln, für so einen Inhalt in der Trainerausbildung, die Vereine selbst dazu befähigen, ihre Trainer auszubilden. Weil das ist der beste Schritt, um diesem Trainermangel entgegenzuwirken. Der Verein muss lernen, selber seine interessierten jungen Leute zu Trainern auszubilden.
Genau, das ist der Grund, warum wir das mit aufgenommen haben. Wie bringe ich sag jetzt mal, Herrenspieler bei, die mich unterstützen, zu coachen? So, wie coache ich meinen jetzt neu dazugewonnenen Coach, wie der richtig coacht? Und da geht es halt um Führungsstile, wie gehe ich mit Jugendlichen um, wie gehe ich im Herrenbereich mit Herren um? Da sind ja auch ganz viele unterschiedliche Charaktere unterwegs.
Das ist ja so eine Baustelle, die viele ja ganz gerne übersehen. Ne? Ich kann mich damals noch in Duisburger Zeiten erinnern, da hatte ich auch mit Markus damals konferiert, wie wir den Laden damals rumreißen könnten. Und da hat er uns auch damals den Tipp gegeben, guckt mal, ob ihr einen College-Boy kriegt, der dann euch coachen kann und euch da ein bisschen weiterbringen kann. Ne? Also gezielt Geld ausgeben, sinnvoll Geld ausgeben, und in vielen unteren Ligen ist es ja leider Gottes das große Problem. Die holen sich dann US-Boys, die halt den Touchdown machen, aber der Coach, der 120 Kilometer zum Training fährt, ne, der wartet immer noch auf seine Spendenquittung.
Aber ich muss noch mal darauf hinweisen, da ich eigentlich von Amerikanern oder Importspielern unteren Ligen ja nun mal gar nichts halte, dass ich ganz klipp und klar gesagt habe, der euch im Herrenteam coacht und der jedes Jugendteam mitcoacht.
Genau.
Sinnvoll. Und eure Coaches ausbildet. Das ist noch viel, viel wichtiger. Genau dieses Gesamtpaket, weil ich habe das zu dem Zeitpunkt alles so schon mal erlebt. Also ich meine jetzt nicht den Importspieler, sondern dass man einen Importspieler geholt hat und gesagt hat, okay, du kriegst die Summe XY, die tatsächlich nicht viel war, aber wenn du im Jugendteam A mitcoacht und im Jugendteam B und im Jugendteam C und D und Flag, dann kriegst du pro Trainingseinheit, die du da bist, die kleine Summe XY dazu, als kleinen Anreiz. Man konnte damals tatsächlich nicht von Bezahlen sprechen. Das war wirklich ein Minimalanreiz. Aber der junge Mann, der da als Spielertrainer verpflichtet wurde, also noch nicht mal als Headcoach, der hat gesagt, ja, was soll ich hier den ganzen Tag? In Europa trainiert man nun mal nicht 6 Tage die Woche, 6 Stunden am Stück. Also kann ich auch die anderen coachen, habe ein bisschen Spaß mit Kindern, und der konnte auch mit Kindern, davon ab. Da ist man auch nicht nur nach Tapes gegangen, den Mann hat man vorher kennengelernt. Kann man machen. Und der hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Das ist ja das, was wir ja auch gemacht haben. Wir haben ja, das weiß Harold ja auch, man hat uns ja so auch so ein bisschen hier, Bremerhaven holt sich in der 4. Liga 2 Importspieler. Ja, haben wir gemacht, aber ich habe die hauptsächlich für den Jugendbereich geholt. Die coachen bei uns die Jugendlichen. Und mit Warren und mit Andrew sind das zwei, die sind Europa erfahren. Wir wissen, wie die ticken. Die kommen ja aus der Nähe, die waren vorher in Oldenburg. Wir wissen ganz genau auch, wie die mit Jugendlichen umgehen können. Und darauf haben wir die dann spielerisch gar nicht mehr. Und die machen auch gar nicht so den Unterschied spielerisch aus. Also bei uns sind das eher die anderen Spieler, die gerade so ein bisschen glänzen laut Statistik. Aber ich habe sie da, sie bilden die Jugendlichen vernünftig aus und die Jugendlichen freuen sich, dass da einer steht, der denen was erzählt, auch noch ein bisschen amerikanisch spricht. Ja, und das ist genau ganz anderes als das, was wir sagen. So.
Aber Marco.
Absolut, was total anderes. Was total anderes. Und wenn nur die Kommasetzung Strich anders ist. Aber es ist total anders und auf einmal wirkt. Aber das ist ja, hey, play the game. Das ist doch genauso, der Position Coach versucht ein halbes Jahr seiner Position irgendwas beizubringen. Und dann fragt der Koordinator, bist du zu doof, kriegst du das nicht hin? Dann ist der Position Coach mal ein Training nicht da, kommt wieder, dann sagt der Koordinator, ich habe denen das nur einmal gesagt, jetzt läuft's. Das ist genau das gleiche Spiel, wenn der Koordinator bleibt, dann wird der Position Coach der Head Coach, gleiches Spiel andersrum. Nur die Position ist eine andere, ist aber komplett was anderes.
Ich würde gerne
noch mal dasselbe sagen. Ist so.
Ich würde gerne noch mal zur Ausbildung. Ich würde mal gerne noch mal zur Ausbildung zurückkehren. Marco, du hattest ja erzählt, ihr nehmt das in euren Trainerlehrgang mit auf. Erzähl uns doch mal so ein bisschen so ein paar Stichpunkte. Welche Gedanken muss man sich machen, um einen Coach auszubilden? Marco?
Ja, ich bin da. Was für Gedanken muss man sich machen, um einen Coach auszubilden?
Ja, also wie übernimmt man die ersten Schritte? Wie sieht das aus? Wie führt man jetzt einen Spieler, einen erwachsenen Spieler an diesen Coaching-Job ran? Welche Gedanken muss ich mir als Headcoach machen?
Du musst erstmal gucken, du lässt ihn erstmal machen. Also so habe ich es gemacht. Der gibt natürlich kein Allzeitrezept, sage ich jetzt einfach mal, oder einen roten Faden, sondern es kommt ja auch wieder auf den Charakter drauf an und wie ticken die Kids dazu. Ja, aber du musst ja ein Stück weit, welchen Führungsstil wende ich bei dem Spieler an? Am Anfang gibst du denen das vielleicht komplett vor. Dann merkst du, okay, er kommt mit den Kids klar, er hat auch Bock drauf, dann lässt du ihn sich selbst entwickeln, indem du sagst, okay, mach mal 2, 3 Drills heute, wir wollen Inside Run machen. Mach da mal bitte mit den Running Backs heute das und das und jenes. Oder überlegt er da einen Drill zu. Und du siehst ja, baut da, was weiß ich, so eine halbe Stadt auf, weil er es ganz geil findet, da 3 Millionen Step-Overs rauszuholen. Da habe ich auch einen Coach von. Ja, schöne Grüße gehen an Phil. Da denkst du immer, der baut da irgendwie die Schlacht von Alamo auf, wenn der sagt.
Das ist, Materialschlacht finde ich gut.
Wir haben beim Training keine Step-Overs mehr, für keine Position mehr. Wir haben keine Cones mehr, der baut da alles auf. Ey, aber die Kids stehen da drauf. Und irgendwann kam er an und sagte, irgendwie mache ich da doch ein bisschen zu viel mit. Ja, und du musst so ein bisschen das Kontrollorgan für den Coach sein und kannst dann natürlich nachher die Leistungskontrolle bei den Kids machen. Wenn du siehst, die Kids entwickeln sich, ist doch alles gut. Ob die sich schnell entwickeln oder nicht so schnell entwickeln, das ist erstmal egal. Wenn die Kids sich entwickeln, dann entwickelt sich auch der Coach. Und dann wird das was von. Und das ist auch ein Prozess, der 2, 3 Jahre dauert. Nur weil du jetzt 3 Wochen beim Training bist, bist du noch lange kein Coach. Sondern das dauert auch. Und Markus, weiß ich nicht, wie lange machst du das jetzt? 30 Jahre, 40 Jahre Football-Coach? Keine Ahnung.
Ja, irgendwie so, ja.
Aber es ist ja so. Und du wirst Coach nicht innerhalb von einem Jahr. Das ist ein Prozess. Das musst du den Coaches auch so mitgeben. Und das müssen die Coaches auch wissen, die anderen Coaches ausbilden. Du kannst nicht erwarten, dass du innerhalb von 2 Wochen da einen super Coach von hast.
Also das Einzige, was ich von Anfang an immer sage und vorgebe, be yourself.
Jetzt sehe ich da so
ein, nicht jemand anders zu sein.
Jetzt sehe ich da so ein gewisses Spannungsfeld in den unteren Ligen, wo wir nun jetzt vorhin auch gerade festgestellt haben, so ein Head Coach ist an sich jetzt schon eine Menge Arbeit. Und jetzt soll er auch noch Trainer ausbilden. Hat da vielleicht sogar noch kein Kommunikationsvermögen und Organisationstalent ist er jetzt auch nicht so in der 4. oder 5. Liga. Dann haben wir aber ein bisschen Problem, dass wir jetzt unseren Headcoach langsam ein bisschen überfordern, oder nicht?
Ja, dann soll er nicht Headcoach werden.
Ja, also ich hätte vielleicht einen total bescheuerten Ansatz für sowas, ne? Versuch es mal aufs Maximale zu reduzieren und sieh erstmal zu, dass deine Spieler immer noch Bock haben aufs Training und dass deine Mitcoaches noch Bock haben aufs Training. Weil in den unteren Ligen ist ja davon gekennzeichnet, dass der Headcoach ja mit ein bisschen Glück mal einen freundlichen Handschlag pro Jahr kriegt. Das war's.
Ich glaube, das ist was anderes. Benenne einen Headcoach und sei der Sportdirektor. Und lass den Headcoach die Coaches ausbilden und kontrolliere einfach nur von oben.
Das finde ich gerade witzig, dass du das sagst, aber meine Beobachtung war so jetzt so in den letzten 10 Jahren, so vor 5 Jahren wollten noch alle Headcoach werden, ja? Und jetzt wollen sie alle Sportdirektor werden. Ne? Also irgendwie wollen sie immer alle noch mehr zu sagen haben.
Ja, wie damals in der Nazio, Chef de Mission.
Ja, Headcoach reicht nicht mehr.
Muss jetzt Chef sein.
Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man ganz viele Häuptlinge hat mit ganz vielen Titeln und möglichst wenig Leute arbeiten.
Ja, wo bleiben da dann noch die Position Coaches?
Wie heißt das noch? Wegbefördern, ne?
Ja, wobei, jetzt mal ganz ehrlich, mir ist völlig egal, wie irgendwas genannt wird, solange wir am Ende des Tages, und das ist dann wieder unabhängig vom Level, ausnahmsweise mal, solange die Strukturen zusammenarbeiten, die Zahnräder ineinander greifen, ist mir das egal, wie wer heißt. Dann, denn ist das nur das Gesamtkonstrukt kann erfolgreich sein. Du kannst als Position Coach, als Koordinator, als Head Coach, als Teammanager niemals alleine erfolgreich sein, weil da hast du kein Team.
Ja, und es muss halt insgesamt irgendwie dazu passen und du musst halt auch wissen, mit was für Leute passen zu dir oder passen sie noch zu dir oder wer könnte noch dazu passen. Ne, du musst dich auch selber gut kennen.
So, und da muss auch, jetzt denken wir mal an ein anderes Niveau. Da muss auch die Physioabteilung mit reinpassen, da muss auch der Mental Coach mit reinpassen, da muss auch die Athletic und Nutrition Abteilung mit reinpassen. Das sind alles so Dinge, die müssen sich auch entwickeln, dem muss man Zeit geben. Das muss aber alles zusammenpassen. Und da ist es nochmal, scheißegal, wer welchen Titel hat. Nur wenn das Gesamtkonstrukt arbeitet, dann funktioniert es. Und wenn eines der genannten Individuen dann nicht mehr reinpasst, dann wird es eigentlich erst interessant, weil dann stellt sich die Frage, wer sind jetzt die Entscheider? Wer sind die Entscheider zu sagen, ich sage jetzt mal der Mental Coach, das passt nicht, den müssen wir austauschen. Wer entscheidet das? Und da wird sich dann das Team zeigen, wenn man sich nämlich dann nüchtern und sachlich zusammensetzt, auf verschiedenen Ebenen, dann hast du ein Team, dann wird's auch sicherlich funktionieren. Wenn dann das Kompetenzgerangel losgeht und der Headcoach sagt, ich will den aber behalten und das Management sagt, der muss aber gehen, dann wird das Ding ganz schnell implodieren.
Ja, und da kommen wir zu meinem alten Leitspruch, ne? Du hast nie zu viele Coaches, nur zu viele Meinungen.
So, und deswegen gibt es bei uns als Beispiel gibt's zwei verschiedene Stadien, also verschiedene Status.
Status.
Du musst gendern.
Sternchen. Einmal sind wir im Office alleine mit den Coaches oder ist die Tür auf oder wir sind draußen. Das ist ein Riesenunterschied. Und das machen wir genauso mit Management, weil, nochmal, es macht schon Spaß, es kann schon Spaß machen, mit erwachsenen Leuten zusammenzuarbeiten, wenn man nüchtern und sachlich drüber redet. Und ja, wenn du nicht kritikfähig bist, dann bist du auch nicht fähig, und jetzt bleibe ich beim Thema, Headcoach zu sein. Wenn du damit nicht umgehen kannst, such den anderen Job.
Interessanterweise hatte ich heute auch gerade so ein Kommunikationsseminar. Und meine Beobachtung ist halt auch, dass viele Gespräche halt emotionalisiert geführt werden, wo eigentlich eine Sachlichkeit gefragt wird. Ne? Viele sind gar nicht in der Lage, sachlich zu diskutieren. Und dadurch, dass es dann immer schnell auf eine emotionale Ebene gelangt, hast du dann auch immer sehr viel Zündstoff in so eine Sachen, die, wo es eigentlich gar nicht nötig wäre. Ja? Harold, wie ist denn das, wenn du jetzt so im Laufe der Saison oder auch nach der Saison mit Head Coaches redest, wo die Saison jetzt nicht gut gelaufen ist, siehst du da so Selbstkritik, Pläne, wie man jetzt was anders machen muss? Was hörst du da mal so?
Ja, ist der Unterschied, ob die Kamera läuft oder nicht. Wenn die Kamera läuft...
Ja, ist doch so.
Ja, tatsächlich, wenn die Kamera läuft, sind die allermeisten wirklich, und das ist ja auch das, worauf es ankommt eigentlich, weil das ist ja das, was du nach außen hin porträtierst, zumindest für mich und für meine Mission ist es eben wichtig, dass Leute sich eben gut darstellen können, damit Leute mehr Bock auf den Sport haben. Und da hast du eigentlich doch sehr viel Reflexion. Da finde ich, sind die Deutschen mittlerweile so ganz auf der Schiene wie die Amerikaner in den Pressekonferenzen. Also ich weiß nicht, wie viele Pressekonferenzen ich mir zur Vorbereitung für die Kommentatorentätigkeit mir reingezogen habe auf dem Weg nach München. Und letztendlich wird immer das Gleiche gesagt und es ist immer sehr viel Geschwurbel um nichts. Und dann kommt vielleicht mal eine kleine Zwischenfrage, wo man dann vielleicht so ein bisschen lesen kann, okay, das hat ihn jetzt auf die und die Art berührt, diese Frage, aber die Antwort, die du tatsächlich bekommst, ist eigentlich immer sehr selbstkritisch und immer sehr reflektiert. So, das erstmal dazu. Tatsächlich ist es so, dass bei vielen dann erstmal die Unwägbarkeiten zitiert werden, die du gar nicht beeinflussen kannst. Zum Beispiel, ja, okay, wir hätten die und die Spiele gewinnen können, aber mein Starting Quarterback hatte dies, das und jenes. Dann natürlich, ja, es sind x Leute nicht aus der Jugend hochgekommen, die sind lieber irgendwie zu einem anderen Team gegangen, also hatte ich ja von vornherein einen schlechten Stand. Ich weiß jetzt nicht, was gesünder ist. Ich denke, es ist ein Mittelweg, weil du möchtest natürlich auch niemanden, der sich da geißelt, und letztendlich war es halt wirklich höhere Gewalt, weil was willst du machen, wenn du irgendwie Verbandsliga-Coach, du hast zwei Quarterbacks und beide haben eine Season-Ending-Injury, du musst einen Safety aufstellen als Quarterback und natürlich kann der das nicht so gut. Ist das die Schuld von dem Coach, dass er es nicht geschafft hat, aus jemandem einen Quarterback zu machen, der das nie trainiert hat, für den das niemals vorgesehen ist? Oder ist es da ehrlich zu sagen, okay, ist ein gebrauchtes Jahr, kann ich aber nichts dafür, will nächstes Jahr wieder angreifen. Aber tatsächlich sind die allermeisten Coaches, mit denen ich rede, so, dass sie wirklich sehr selbstkritisch rangehen. Nicht unbedingt ein, zwei Wochen, nachdem die Saison vorbei ist, aber so kurz vor der nächsten Saison haben sie dann doch mal einen Kassensturz gemacht, emotional und auch fachlich, und denken, okay, da und da und da hätte ich vielleicht ein bisschen anders handeln müssen.
Hast du es vielleicht auch schon mal erlebt, dass sich so ein Trainer, du siehst es ja so als Kommentator, aber auch als Stadionsprecher guckst du dir auch Spiele an, dass sich so ein Trainer vielleicht dann nochmal so im Spiel so in seine Taktik verrennt und nicht mehr links und rechts guckt und da auch gar nicht mehr hinterfragt, sondern seinen Stiefel durchzieht und das Ding vor die Wand fährt?
Grüße nach Bielefeld. Es ist tatsächlich, also ich mag den wirklich sehr, 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 sehr gern. Beide Coaches sehr gerne. Felix Gorny und Bert Smith sind auch, finde ich, wirklich großartige Coaches, großartige Menschen und sehr interessant, sich mit denen zu unterhalten. Aber manche Coaches sind so fokussiert auf die X's und O's und auf ihren Gameplan, natürlich, dass sie da rechts und links nicht mehr abweichen. Klar. Und teilweise ist auch mal ein gepflegtes, geh dich mal an, du fauler Sack, angebrachter als, okay, weißt du was, wir schemen das nochmal um, weil ich glaube, wir können dich so und so freischemen. Wenn ich ganz ehrlich bin.
Fang doch, du Arsch. Ist auch ein legitimer Coaching-Point.
Absolut.
Ab einem bestimmten Punkt kann ich ihn verstehen. Nicht direkt als Ersten, aber irgendwann mal gibt halt jeder Wissen über diesen Punkt, da wo er mal das hören muss.
Ja, da kriegt man natürlich auch immer mit. Und ich kenne es auch aus meiner Trainingskarriere. Ich habe auch eine Trainerin, mit der ich zusammenarbeite. Ich habe so ein paar körperliche Ziele. Und ab und zu ist es auch so, dass es natürlich tut es nicht gut in dem Moment, aber manchmal bringt es auch nichts, irgendwie einen Plan umzustellen, wenn einfach auf dem Video evident ist, okay, da wären vielleicht noch 3-4 Wiederholungen gegangen, du hast aber aufgehört. So. Ja, aber natürlich erlebt man das auch. Das ist dieser Confirmation Bias, sorry, wenn ich dich da unterbreche, den erlebe ich auch bei mir, wenn ich arbeite. Natürlich, wenn ich davon ausgehe, zum Beispiel, also für die, die es nicht wissen, ich bin Fluglotse, wenn ich davon ausgehe, okay, die Turkish Airlines ist 8 Meilen vorne dran, natürlich mache ich den Number One, und jetzt reduziert er aber die Geschwindigkeit, ohne dass man es ihm erlaubt hat, und jetzt wäre es eigentlich klug, die Lufthansa auf der Innenbahn überholen zu lassen beispielsweise, aber nein, der Plan war, die Turkish Airlines Number One zu machen, also reduziere ich alle anderen Flieger, die da hinten ranfliegen. Und nur damit mein Plan am Ende funktioniert. Und wenn ich dann rausgehe, denke ich dann in der Pause, du Depp, das lag doch da. Die Lösung lag da.
Frage an euch Coaches, wie seid ihr in so einer Situation? Tunnelblick, oder hört ihr da auch nochmal auf eure Position Coaches, oder trefft die Entscheidung komplett alleine?
Achso, ich wollte gerade sagen, ich bin kein Fluglotse, keine Ahnung. Aber
Turkish Airlines nie Number One.
Okay.
Ich hab, glaube ich, vor 5-6 Jahren emotional anders reagiert, als ich jetzt reagieren würde. Ich glaube, ich würde jetzt 1-2 Mal mehr drüber nachdenken und nach einer Lösung suchen, bevor ich das, was ich denke, als Erstes raushauen würde. Deswegen, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, wie ich jetzt reagieren würde.
Da bin ich ziemlich genau bei dir. Für dich, Carsten, wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich werfe seit Jahren keine Clipboards mehr. Nein.
Du Amateur, Clipboards.
Aber Bierbänke, ne?
Nein, pass auf, der Punkt ist, ja, du warst emotional und auch erfahrungstechnisch auf einem anderen Stand. Man entwickelt sich nun mal weiter. Ich coache nun aber auch in einem Konstrukt, wo ich ganz klar sage, die Spielerischen oder die Taktik Offense, Defense ist den Koordinatoren überlassen. Dann sollen sie es durchziehen. Wir haben so einen Running Gag bei uns. Wenn wir nicht das Ziel XY erreichen, wird halt der Koordinator entlassen. Und ist kein Problem. Wir machen da wirklich einen Scherz draus. Das ist nicht ernst gemeint. Jeder weiß, wie weit wir von einem Weltmeistertitel entfernt sind. Dann sagt der Koordinator, werden wir halt Weltmeister, ist doch kein Problem. Ist für uns so der Running Gag. Nein, aber ich lass den Jungs ihre freie Entscheidung. Ich habe die Verantwortung darüber. Ich stehe dann auch dazu und ich stelle mich auch vor sie. Ich bin aber auch dann gegebenenfalls derjenige, der das Machtwort sprechen muss. Wir diskutieren solche Dinge aber nicht oder wir reden über solche Dinge nicht auf dem Feld, sondern dann in Ruhe danach und dann wird nüchtern sachlich analysiert und dann muss weitergehen. Und wenn der Fortschritt nicht mehr da ist, dann wird es gefährlich.
Da habe ich eine Zwischenfrage. Also ich finde das sehr gut für die, ich finde die Ausführung sehr gut. Vielen Dank schon mal dafür. Aber wo ist dann diese Trennung zwischen Loyalität gegenüber jemandem, den du vielleicht dann auch mittlerweile persönlich ganz gut magst und wo du meist weißt, du kannst eigentlich auch ganz gut mit ihm zusammenarbeiten und es macht auch Spaß, und dem sportlichen Erfolg? Hast du da in deiner Coaching-Laufbahn so das Gefühl, dass du dich da vielleicht schon mal das ein oder andere Mal fürs Falsche entschieden hast?
Nein, schon mehrmals.
Ich wollte gerade sagen, also derjenige, der sagt nein, hat wahrscheinlich bisher nur ein Spiel gemacht.
Ist blind wie ein Fisch. Mein Gott, ich weiß nicht, wie viele Millionen Fehler ich dahingehend schon gemacht habe. Kann ich wirklich nicht einzeln aufzählen. Ist so, waren aber garantiert mehr als einer, wie du sagtest. Der Punkt ist einfach, und jetzt komme ich nochmal auf die Worte von Marco zurück, du bist natürlich emotional und erfahrungstechnisch jetzt auf einem ganz anderen Niveau. Und in meiner Position muss ich jetzt auch sagen, so gut ich persönlich mit einem meiner Trainer kann, wenn ich fachlich die Entscheidung so treffen muss, treffe ich sie so. Ich muss auch Spieler nach Hause schicken, weil sie nicht in den Kader passen. Da kannst du keine persönlichen Dinge aufbauen. Das ist nun mal part of the business. Ich muss nun mal, ich kann nicht 100 Spieler mit zur WM nehmen. Ich darf nur 12 mitnehmen. So. Und natürlich machen wir das, besprechen wir das als Gruppe, aber da kann persönliche Zuneigung oder Abneigung nie ein Thema sein. Niemals. Und die Entscheidung muss man dann halt treffen. Das heißt also im Klartext, wenn ein super Freund von mir, ein Koordinator von mir wäre, das aber sportlich nicht mehr passt, dann muss ich ganz klar zu ihm sagen, du lass uns mal ein Bier oder zwei trinken gehen, ich muss dich irgendwie feuern. Dann ist das aber so. Dann bleibt es trotzdem bei der Entscheidung, dass ich ihn raushauen muss. Ende der Geschichte.
Und Markus hat auch was ganz Cooles gesagt. Er hat mehrere Fehler gemacht. Und nur wenn du Fehler machst und dir die Fehler auch ein Stück weit selbst eingestehst und daran arbeitest, wirst du auch nur besser. Weil Michael Jordan hat da auch so einen geilen Spruch gebracht. Er ist nur so gut geworden, weil er so und so viele Bälle daneben geschmissen hat, so und so viele erscheinende Punkte nicht gemacht hat. Deswegen ist er besser geworden und nicht, weil er es alles gemacht hat. Und wenn du Spiele immer nur gewinnst, ja, okay, hast du Spiele zwar alle gewonnen, aber macht es dich besser oder machen dich Spiele, die du verlierst, besser, weil du dann besser arbeitest?
Ja, oder ich meine, es gibt ja Millionen Sprüche dazu. Die erfolgreichsten Menschen sind nicht die nie hingefallen sind, sondern die immer wieder aufgestanden sind. Ganz klipp und klar, also ganz ehrlich, ein Trainer, der mehr als, sagen wir mal so, mehr als ein halbes Jahr dabei ist und behauptet, er hat noch nie einen Fehler gemacht, der lügt. Punkt.
Ja, und da komme ich zum Punkt, das hatte ich letztes Jahr mit einem Quarterback von uns gehabt, der jetzt bei den Ravens Herren spielt. Den habe ich gesagt, geh Risiken ein. Ich bitte dich drum, geh Risiken ein. Ja, du wirst Fehler machen. Ja, ich halte meinen Kopf dahin. Aber das ist jetzt deine Chance, das so zu machen. Und das ist auch so eine Sache, als Headcoach musst du auch in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen für Sachen, die du nicht verbockt hast.
Ja, natürlich. Mal ganz ehrlich, das ist doch part of the description. wenn es schief läuft, war es deine Schuld. Und wenn es gut läuft, dann waren es immer die anderen.
Ja, ja, ja. Ne? Das ist dann der Headcoach. Ne? Für mich ist ein guter Headcoach, der dann sagt so, okay, das Spiel war scheiße, meine Schuld. Ich bin das Arschloch. Ne?
Ich habe die Entscheidung.
Das Spiel war richtig gut. Wir haben der Running Back XY, der hat das Spiel des Lebens gemacht. Der hat, das ganze Team hat eine super Leistung gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs. Bums, Liebe geht raus. Keine Ahnung, was alles. Ne? Dass du wahrscheinlich 80% der Arbeit dafür geleistet hast. Beim Playcalling hast du nicht gesehen. Oder bei der Trainingsvorbereitung, beim Camp. Drauf geschissen, ehrlich gesagt. Weil die Jungs honorieren dir das mit der Leistung auf dem Feld. Punkt aus.
Dann sind wir also alle Stiefväter.
Ja, du fasst Management richtig gut zusammen. Ne? Also wenn du oben bist, ne, dann kommen sie alle zu dir und spielen ein Scheidungskind mit dir.
Ja.
Was sind denn Bereiche, wo ihr als Headcoaches euch nicht reinreden lasst? No-Gos, No-Go-Areas, wo die Position-Coaches nichts zu melden haben?
Hast du gesagt, wo die Position-Coaches nichts zu melden haben?
Naja, also wenn ich jetzt mal von meinem Führungsstil ausgehe, ich habe meine Mitcoaches halt immer mit in Entscheidungsfindungen mit eingebunden. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, wenn das jetzt eine Diskussion wird, die dann irgendwie kein Ende findet, dann sage ich halt hier Punkt. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich gewisse Personalentscheidungen treffen will, dann ist es meins als Headcoach. So, und jetzt ist ja jeder anders. Wo sind eure No-Go-Areas, wo ihr euch nicht reinquatschen lasst? Was eure Entscheidungshoheit ist.
Erstmal muss man definieren, was ist eigentlich deine Entscheidungshoheit? Ich kenne Headcoaches, die einfach in der Situation entscheiden, wo ihre Kompetenz liegt. Zack, Bums, Chefrecht. Ah, okay. Ich wollte den Guard jetzt aber lieber spielen lassen, weil ich weiß, der kann das besser. Nein, ich bin der Meinung, der kann das, ne? Weil ich gut mit dem kann. Ah, okay, cool. Ich also kenne nicht.
Ein Stück weit wie Kälte das eben gesagt hat, versuche ich auch oder versuchen wir bei uns im Herrenbereich wie auch in der U19 die Entscheidung zusammenzutreffen, aber Ober sticht unter, wenn ich dann sage, so wird's gemacht, Punkt, fertig, aus, dann wird's gemacht.
Ja, das also ich bin da voll bei dir, wie du auch eben schon mal bei mir warst, Marco. Der Punkt ist einfach, wir haben ein Beispiel. Wir haben ein Topic, da wird drüber gesprochen. Und wenn wir das Zeitlimit von 15 Minuten überstreiten, dann sagt der Papa so, stopp jetzt. A oder B. Und wenn wir ein Even haben, dann sagt der Papa, ob A oder B, nächstes Topic. Und das völlig unemotional. Punkt. Ende der Geschichte.
Aber wenn es ja, jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir erwarten von unserem Headcoach, dass er zum Beispiel die Trainingsplanung macht, könnte man jetzt sagen, okay, dann ist aber die Trainingsplanung aber seine Entscheidung.
Ja, so mache ich zum Beispiel, mache ganz klar die Trainingsplanung, sage aber, meine Herren Trainer, habt ihr Topics, die ihr mit drin haben wollt? Die werden mir dann auch genannt. Von allen und die versuche ich dann zu verwursteln. Dann haben wir einen ersten und dann gibt es, gut, wir mieten ja sowieso relativ regelmäßig, dann gibt es ein Meeting drüber und während diese Meetings am Anfang, als wir noch nicht so lange oder frisch zusammengearbeitet haben, haben diese Meetings zur Trainingsplanung schon mal 1,5 Stunden gedauert. Die sind heute meistens nach 15 Minuten beendet, weil man sich kennt. Weil man weiß, hey, so, dann geht man das schnell durch. Ja, kann ich hier nochmal 5 Minuten mehr haben? Kann ich da noch vielleicht was mit einbauen? Zack, zack, zack. Und dann ist das Thema durch. Und dann hast du die 8 Stunden Training. Gut, bei uns sind halt Tage. Entschuldigung, muss ich dabei sagen. Geht jetzt nicht um
8 Stunden Training, Alter.
Wir fangen um 9 Uhr an und wir arbeiten im Regelfall bis 17 Uhr dann, ja. Aber das leider nur einmal im Monat. Von daher, nein. Und dann geht man die Punkte durch. Man hat ja vorher schon in eine Richtung gearbeitet und wenn man sich kennt, dann weiß man auch, wo der Einzelne seine Schwerpunkte drauf legt. Dann weiß man auch, okay, hier muss ich jetzt darauf achten, dass er 5 Minuten mit seiner Kamera hat, um darüber zu gehen. Das weiß man dann irgendwann und dann gehen die Meetings auch relativ schnell von der Hand. So viel zum Thema Trainingsplanung. Und nochmal, wenn irgendein Topic dann zu lange dauert, dann muss man halt auch mal sagen, gut, bis hierhin und nicht weiter. Wissen aber auch über die Zeit dann alle, von daher.
Dann würde ich mal die letzte Fragerunde mal öffnen, also die letzten 15 Minuten, dann haben wir unsere 2 Stunden voll. Das Verhältnis Spieler-Headcoach, was kann ich als Spieler von meinem Headcoach erwarten? Harold, du warst ja auch Spieler. Was würdest du von deinem Headcoach erwarten?
Ich ganz speziell würde von meinem Headcoach erwarten, dass er mir sehr genaue Performance-Kriterien definiert, was er von mir möchte. Mit möglichst, und da bin ich auch vielleicht anders als andere Spieler, mit möglichst wenig Spielraum für Selbstinterpretation und eigenes Denken. Ich bin so jemand, ich möchte ganz genau wissen, was gut ist, damit ich das machen kann und daran arbeiten kann.
Also nicht so irgendwie eine lesende Position, wo du Entscheidung A oder B hast auf dem Feld.
Doch, das kann ich schon haben, aber ich möchte vorher alle Algorithmen durchgesprochen haben. Also ich möchte wissen, wenn ich das sehe, mache ich das, wenn ich das sehe, mache ich das. Ich möchte keine Zeit damit verlieren, zu denken und dann eine Entscheidung zu treffen, weil dann wird mir meine Verantwortung bewusst und dann freeze ich.
Und vom Führungsstil her?
Vom Führungsstil her bin ich da auch mit konsequent und autoritär absolut fein. Mein Vater war bei der US Army und wenn ich einen schwarzen Jugendtrainer hatte, die Freude hatte ich ein paar Mal, ich wäre für den durch Wände gerannt und da habe ich, also auch mit den meisten cholerischen Coaches hatte ich eigentlich nie ein Problem, weil wenn mir jemand klar sagt, mach das, dann mache ich das.
Fragen an
da gibt es dann auch keinen.
Ja. Danke. Sorry, wollte ich nicht abwürgen.
Kein Problem.
Die Herren.
Kommt mir bekannt vor, Army-Coaches, ne? Aber das ist auch so eine Sache, wo ich teilweise das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob die jetzige Generation mit so Army-Coaches noch klarkommen kann.
Ich fand die Ausführungen super, super interessant. Weil wir machen es genau andersrum so. Wir müssen es ja auch anders machen. Wir müssen ja eben auch Leute dann irgendwann mal cutten und nach Hause schicken. Wir haben Kriterien, die ganz klar bekannt sind. Gut, ist bei uns mit den Positionen ist ja alles ein bisschen weniger, ein bisschen einfacher. Aber da gibt es ich sage jetzt mal, wir bleiben beim Football im Allgemeinen, da gibt es für ein DB halt 8 Faktoren, die zu bewerten sind, bis hin zu Augenplacement, wo habe ich meine Augen, wie antizipiere ich das Spiel, wie bewege ich mich, wie cutte ich, wie ist mein Rang zum Ball, alles ganz kleine Punkte, die einzeln bewertet werden, weil wir müssen ja nachher dem Spieler sagen, genau das ist der entscheidende Punkt, warum du nicht mit dabei bist. Und deswegen fand ich das super interessant, weil wir versuchen, man kann es immer besser machen, aber es gibt halt auch Teams oder Kadermannschaften, die es nicht machen, die dann sagen, wir wollen den, den und den, wir sind euch keine Antwort schuldig, geht nach Hause. Wir wollen allerdings den Sport ein bisschen voranbringen, von daher versuchen wir dem Spieler dann schon sehr explizit zu sagen, woran er zu arbeiten hat. Und das eben nicht nur höher, schneller, weiter, sondern ne, Hand-Auge-Koordination, sage ich jetzt mal so als Schlagwort, kannst du so und so und so und so verbessern. Wir sehen uns bei den 2. Schönen Tag noch. So, deswegen fand ich das super interessant gerade. Sehr, sehr, sehr schön, dass es vielleicht noch solche Spieler gibt.
Gab's mal. Ich spiele nicht mehr selber, ich bin 43 geworden, aber
das ist, was ich meine. Boah, eine U19 suchen wir Verstärkung, so ist ja nicht.
Aber dann hast du ja auch, Markus, wenn ich das richtig so interpretiere, 2 unterschiedliche Führungsstile. Einmal deinem Staff gegenüber und einmal deinen Spielern gegenüber. Weil, weil du sehr klar detailliert vorgibst, was du von den Spielern verlangst. Also sehr autoritär, das was Harold
da gesagt hat. Nein, das war weniger in die autoritäre Schiene, rein fachlich wird ihnen mitgeteilt. es wird das und das verlangt. Die autoritäre Schiene von Harold ging eher Richtung Playbook. Ich fand es aber interessant in Bezug auf diese Details. Und bei uns geht es eigentlich mehr in die allgemein sportliche Ausbildung, nicht ins Playbook, dass wir den Spielern detailliert sagen, sie müssen das, das und das und das tun, bis zu einem gewissen Grade schon.
Natürlich. Was ja in einer Auswahlmannschaft ja auch sinnvoll ist, wenn du sagst, du wählst nach gewissen Kriterien aus, das muss ein Spieler können, und wenn du es nicht kannst, kannst du nicht Teil des Teams sein.
Genau, das ist halt so. Wir sind aber von unserer Führung auf dem Feld, wenn du uns siehst, sind wir alles andere als diktatorisch, weil wir müssen es auch nicht sein. Ganz, ganz klipp und klar. Weil, sorry, wenn wir sagen so, dann wird auch auf dem Feld nicht diskutiert. Also weder von den Trainern noch von den Spielern. Weil ich glaube, da weiß auch jeder, das wäre das letzte Mal.
Bist du ja als Auswahltrainer auch in einer sehr dankbaren Lage. Du gehst ja grundsätzlich davon aus, dass jeder, der da hinkommt, Bock hat, da reinzukommen, und dass es auch so ein gewisser Ritterschlag ist, da drin zu sein.
Ja, also das ist zum Beispiel ein No-Go, wenn wir in den Trials, bei uns ist es Vorschrift, du musst bei den Trials oder bei den Tryouts sein, musst du gewesen sein. Das ist Verbandsvorgabe. Wenn wir da feststellen, dass die Einstellung nicht die richtige ist, dann ist das eine rote Flagge. Allerdings haben wir das noch nicht, oder wir haben ja erst ein Tryout gemacht, haben wir das nicht festgestellt, weil die Leute kommen ja freiwillig dahin. Und wenn die Leute freiwillig dahin kommen, weil sie da rein wollen, dann haben sie sicherlich auch die richtige Einstellung. Mhm. Das verfeinert sich dann im Laufe noch mal ein bisschen. Aber prinzipiell ja, ist es so. Aber ich muss den Spruch von eben nochmal zitieren. Alle wollen erfolgreich sein, bis sie feststellen, es tut weh.
Inwieweit sollte ein Headcoach auch Motivationskünstler sein?
Wenn du nicht motivieren kannst, sollst du kein Headcoach werden. Punkt.
Oder man hat jemanden, der die Rolle übernimmt.
Gut, Frage des Teams, ja. Hab ich auch schon erlebt, dass der Ranghöhere nicht unbedingt der beste Motivator war, aber sein Hiwi in der rechten Hand hatte und dann gesagt hat, so und so sieht es aus, ich wünsche euch einen schönen Tag, übernehmen.
Marco, wie sieht es bei dir aus? Kannst du so eine Any Given Sunday-Rede halten? Bist du der Typ dafür?
Ich glaube, bei Jugendlichen fällt mir das leichter als bei Herren. Und deswegen bin ich kein Headcoach, sondern nur Offense-Coordinator bei Herren. Da haben wir Mike für, und der kann das ganz gut für die Herren. Also, nee, Jugend ja, aber Herren kriege ich das nicht hin. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Ist so meine Einschätzung.
Carsten, bist du der Top-Motivator? Kannst du eine Rede halten wie Braveheart? Jetzt stürmen wir. Freiheit für Schottland, Freiheit für die Ravens?
Du meinst mich? Wenn du mich fragst, ob ich das einigermaßen jugendfrei kann, inzwischen geht's.
Das war nicht die Frage, bist du der Typ für so eine Rede? Also siehst du dich als... jetzt, wo du Headcoach bist, auch als Motivator für das Team? Oder also bist du eher so der Typ, naja, hier, Ziel, mach mal.
Haut den auf die Fresse. Ja, das kann sein, dass mir öfter so eine Sache mal über die Zunge gehen. Es gibt manchmal Tage, ne, wo ich sage, okay, da sollte das Team sich selber besser motivieren, weil gerade ich in diesem Augenblick das nicht zur Hand habe. Ne? Das ist, es ist etwas, was nicht jeden leicht von der Hand geht. Es gibt Tage, wo ich der Meinung bin, wow, da habe ich es richtig gut hingekriegt. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, wow, ich muss nochmal zum Logopäden. Ne? Und andere Tage, wir brauchen definitiv einen Swearjar, weil ich habe ungefähr 80 Mal Fuck und irgendwas anderes bei irgendwelche anderen Leute.
Ich bin sofort hinbei, zurück.
Wir machen eh gleich
Feierabend. Wie die Malaka da jetzt gerade abhaut. ja, ich sag mal so, ich glaube, meine allererste Kabinenansprache, da wurde ich mal kurz darauf aufmerksam gemacht, dass die Schiedsrichter direkt nebenan sind.
Na, ich sehe, du hast ja auch eine Teammanagerin, die dich da auch zensiert.
Ja, ich benutze manche Wörter gar nicht mehr so oft. Bis ich gemerkt habe, was Malaka auf Deutsch heißt. Es reimt sich auf ein englisches Wort.
Harald, stehst du so auf so große Ansprachen oder bist du da so intrinsisch motiviert, das reicht für zwei?
Also, interessant. Also, ich musste als Jugendtrainer auch schon die ein oder andere Rede halten. Als OC bei der Gießen Golden Dragons Jugend damals musste ich sogar die meisten Reden halten, weil der HC gesagt hat, nee, ich kann das nicht, mach du mal. Der kann auch super Reden halten, aber er hat mich das machen lassen. Und tatsächlich, glaube ich, hatte ich da ein ganz gutes Händchen. Ich werde auch jetzt noch 24 Jahre später stellenweise von ehemaligen Spielern angesprochen, die mich jetzt noch zitieren und sagen, boah, die Rede war richtig geil. Ich weiß nicht, also da hat es irgendwie auch so einen ganz krassen Break gegeben. Ich bin da so eher so auf der Jens-Sander-Schiene, so von dem, was ich brauche.
Okay.
Weil, ohne Witz, ich hab ihn für einen guten Trainer gehalten, damals in Berlin, und Stobanak hat selten wirklich große Ansprachen gehalten. Das war immer die Aufgabe von Jens. Und ich brauche eher so eine Führung dann am Game Day. Das muss sich anfühlen wie ein Spiel. Also ich muss natürlich mit dem komplett ernsten Mindset rangehen, aber weil ich eben das Gefühl hatte, immer sehr große Verantwortung zu haben, muss sich das für mich alles leicht und locker anfühlen. Weil den Druck mache ich mir selber, wenn ich irgendwie einen Tackle verpasse oder wenn ich irgendwie merke, ich bin falsch gejobbt, ich bin auf einen Fake reingefallen und so weiter und so weiter. Und wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, naja, ist nicht so wild, dann habe ich meistens viel freier gespielt. Also ich brauche nicht so ein Bravehead und wir stürmen jetzt. Das brauche ich vielleicht von einem Teammate. So, von einem Teammate im Huddle, der mir sagt, weißt du was, krängel den doch jetzt einfach mal richtig in den Rasen. Aber ich muss das Gefühl haben, dass das Papa, der mich im Training geschliffen hat, mich am Spiel mal kurz in Ruhe lässt.
So, kennt ihr aber so eine Situation, wo er mitten im Reden merkt, ich sollte die Kurve ganz schnell anders kriegen? Ganz schnell. Kennt ihr so eine Situation?
Ja.
Danke.
Ja, ich wollte aber erstmal auf Harold. Du hast, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, genau eigentlich den Punkt mit reingebracht. Du kannst nie gleich solche Any Given Sunday Reden halten. Sie müssen immer sehr auf die Situation ausgelegt sein, Punkt 1. Punkt 2, aufs Team, respektive der Spieler. Als Beispiel, ein GFL-Jugendteam braucht in einem GFL-U19-Jugendteam braucht in einem Halbfinale sicherlich eine etwas, ich lasse es mich so sagen, knackigere Ansprache, als wenn du im Flag Football als Schweiz gegen Mexiko oder die USA spielst. Soll ganz klar heißen, da die Jugend spielt Tackle Football, da muss man schon mal ein bisschen aufpeitschen, den Any Given Sunday rausholen. Wenn ich aber, wie in dem zweiten Beispiel, einen Gegner habe, der Status quo schlichtweg so übermäßig ist, da mache ich mich mit Aufpeitschen und Braveheart-Mentalität einfach nur lächerlich. Weil jeder weiß, dass er gleich rasiert wird. Da muss ich ganz anders rangehen, meiner Meinung nach. Und so unterscheidet sich das so ein bisschen. Und jetzt komme ich auf Carsten. Wenn man dann so eine Ansprache hält, die dann eher so Ersteres, ein bisschen etwas aufpeitschender ist und einem die Trainer dann irgendwelche Handzeichen zuwerfen, dann merkt man, dass man eventuell in der Tonart grenzwertig ist, sagen wir es mal so. Doch, ich habe das, ich glaube, ein einziges Mal.
Also ich bin da auch so ein bisschen bei Harold. Als Trainer ist es auf jeden Fall wichtig, die Punkte zu kommunizieren, die man so als Keypoints für den Sieg sieht, diese kritischen Punkte, und jetzt zu erzählen, was liegt jetzt an. Und das Kämpferische, finde ich halt auch, kann ruhig aus dem Team kommen. Da muss man zwar irgendwann mal irgendwie hinkommen, das ist dann die Frage, wie man das macht, Aber letztendlich denke ich halt auch, so als Trainer so eine gewisse Distanz zu haben, ist okay. Ne? Du gibst die Taktik vor und so weiter. Und der Rest muss aber vom Team kommen. Da bin ich ähnlich wie Harold aufgestellt.
Bei uns ist noch ein Punkt zu berücksichtigen. Wir spielen Turniere. Das heißt, am zweiten und am dritten Tag geht mit der Kondition so ein bisschen runter. Das heißt, die Verletzungsgefahr steigt. Da musst du natürlich auch mit der Stimme ein bisschen spielen, um sie dann kurz vorm Spiel so, hallo, wach. Weil wenn du weißt, und das ist im Flag Football ja nicht anders, wenn Spieler nicht wach sind, dann werden sie sich beim Spiel verletzen. Punkt. Und das ist bei uns auch nicht anders. Also ich mache es zumindest so, ich spiele dann auch ein bisschen mit der Stimme und mit der Lautstärke, um da einfach nochmal nicht Braveheart-mäßig aufzupeitschen, sondern eher so Hallo-Wach-Mentalität reinzubringen als Verletzungsprophylaxe.
Gut, Leute, Punktlandung, 2 Stunden, das war die Markus-Meyer-Show.
Genau, demnächst Verletzungsprävention durch Anschreien.
Jungs, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Da haben wir das Thema gut ausgearbeitet in 2 Stunden. Jeder nochmal einen kurzen Schlusssatz und dann gehen wir alle schlafen. Carsten.
Im Zweifel schädeln. Dein Spaß beiseite.
Du hast die Lippen bewegt, aber nichts.
Echt? Oh, okay.
Geiles Schlusswort.
Yes.
Funktioniert im Stream, im Podcast jetzt eher nicht so. Markus, berühmte letzte Worte?
Es war wie immer sehr schön mit euch. Vielen Dank.
Hast du noch eine Message für die Leute da draußen?
Für die Leute da draußen? Habt nicht Angst, irgendwas zu probieren. Probiert es einfach, lernt draus und heult nicht. Ihr werdet besser.
Marco.
Danke, Markus, dass du mir mein Schlusswort geklaut hast. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend.
Harold.
Ja, erstmal danke an Kälte und Carsten, dass ihr die Runde zusammengestellt habt, dass ihr das organisiert habt. Vielen Dank dafür. Ansonsten habt ein geiles Football-Wochenende, egal wo ihr zuguckt, und unterstützt eure lokalen Teams, geht ins Stadion, das Wetter ist gut, die Leute können es gebrauchen und ihr könnt da sicherlich das ein oder andere mitnehmen und bewegen und ansonsten hört Balltime.
Alter!
Den zweitbesten Football-Podcast Deutschlands. Mein Schlusswort ist, was ist mein Schlusswort? Erfolg ist planbar. Da zitiere ich meinen alten Mentor Bernd Gottschalk. Erfolg ist planbar und von daher lohnt sich immer ein bisschen Arbeit zu investieren. Sie wird sich eigentlich immer lohnen. So, vielen Dank an die Zuhörer da draußen. Lasst Likes da, lasst Kommentare da, lasst Liebe da und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Ich muss dann nochmal mit Carsten sprechen, wann das sein wird. So, und wir haben uns ja, glaube ich, bei den Five Guys darauf committed, immer den letzten Dienstag im Monat hier aufzuplacken. Ich hoffe, ich sehe euch dann nächsten Monat. Das dürfte dann der 30.
sein.
Der 30.06. 7. 30.07.
Halt's keinen Stress.
Ey, überhaupt diesen Termin zu finden, war schon wieder Krampf im Arsch. Ja? Das ist schlimmer.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist auch so eine Headcoaches Aufgabe, Terminfindung und durchdrehen.
Ja, ne, und ich habe hier manchmal das Gefühl, hier mit einer Tüte wild gewordener Mücken zu hantieren, ne? Was die Terminfindung angeht.
Entscheide doch endlich, Headcoach Florian.
Ja, Dienstag der
30. Wie jetzt Dienstag?
Keule, weißt du, wir haben uns committed, diesen Dienstag zu machen, weil Olli es nicht anders einrichten konnte. Und wer sagt ab? Ja, so viel dazu.
Ja, willkommen im Headcoaches-Leben. Es ist so, ne? Du richtest den ganzen Gameplay, dein ganzes Training-Schedule daran an, dass dein Star-Receiver da ist und dann 5 Minuten vor Warm-Up bin auf dem Klo. Saugeil, das kennst du nicht. Ich hab schlechtes Sushi gegessen.
Also Leute da draußen, tragt euch den 30.07. ein, denn dort werden die Five Guys wieder aufplacken. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann lasst uns zukommen und dann gucken wir mal, was wir davon nehmen können. Wir können zum Beispiel mal drüber reden, wie es ist, einen OnlyFans-Account zu haben, ohne davon zu wissen. Ja, Fragen.
Finanzierungsvorschläge willkommen für alle Kasse warten lassen. Grüßen.
So, also bis dahin, Jungs. War mir eine Freude und allen anderen eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Die Coach Potatoes. Tschüss.